Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Island ist ja auch ein sehr sicheres Reiseland. Trotzdem muss man mal sagen, ich war 13 oder 14. Und Island, da denkt man auch nicht an irgendwie was Schlimmes. Die haben mich dann auch selbstverständlich mit 13, 14 in einen Bus gesetzt, der mich ins Hochland alleine fuhr, um dann da eben 3-4 Tage alleine zu wandern. Ich glaube, wenn meine Eltern, und die sind eigentlich recht cool, wie gesagt, das aber vorher gewusst hätten, wären die hinten übergefallen. Und so fuhr ich dann eines, also ja, gar kein Problem, setz dich im Bus, der fährt dann 5 Stunden ins Hochland. Dann hast du hier einen Schlafsack und da gibt es eine Hütte und da kannst du schlafen und dann kommst du irgendwann zurück.
Hast du da Lebensmittel mitbekommen?
Ja, ja. Ja, das haben sie mir eingepackt. Coco Pops, so hießen die. Mit so einer Schale, okay. Weiß ich noch. Und wow. Dann bin ich da los. Und der Bus hielt unterwegs irgendwo. Die letzte Station, da stieg also eine, die stand im Nirgendwo. Ich habe mich auch noch gefragt, was, wo kommt die jetzt her? Eine große Frau mit so einer blonden Mähne und da waren sowieso nur 4-5 Leute in diesem riesen Bus und setzte sich dann hin. Irgendwann haben wir angefangen miteinander zu reden, dann war das besagte polnische Vulkanologin Bertha. Und dann war noch ein Isländer dabei, dann sind wir da rummarschiert. Also irgendwie waren wir dann so eine Dreiergruppe und das waren so tolle Tage auf Vulkane, auf Berge, Kraterseen und so weiter, schwimmen in irgendwelchen heißen Quellen. Das war magisch.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Plötzlich mittendrin. Wir sprechen gerade darüber, ob man Kinder beim Spielen gewinnen lassen sollte und überhaupt, ob er, unser heutiger Gast, ein guter Verlierer sei. Mittendrin jedenfalls rutschen wir in einen Lachanfall, aus dem wir nur mit Mühe und Not wieder herauskommen. Und genau das, unkontrolliertes Lachen, gehört in seinem Job nun zu den Dingen, die nicht passieren sollten. Denn was er vorträgt, spiegelt den Ernst des Lebens. Schließlich arbeitet Konstantin Schreiber als Tagesschausprecher. Wobei, Breaking News, und zum Zeitpunkt unseres Gespräches noch nicht offiziell, diesen Job hat er nun nach 8,5 Jahren just an den Nagel gehängt. Es wäre wohl sonst auch gar nicht zu schaffen mit all den anderen Dingen, die seine Zeit in Anspruch nehmen. Denn als Autor schreibt er höchst erfolgreiche Sachbücher und Romane und moderiert unter anderem einen True Crime Podcast. Schreiber kam 1979 in Cuxhaven zur Welt und wuchs in Wilhelmshaven auf. Mit den Eltern reiste er früh nach China, lebte als Jugendlicher eine Zeit lang im syrischen Damaskus, lernte die arabische Sprache, studierte Jura, arbeitete als Journalist und bald auch als Moderator im ägyptischen Fernsehen. What a life. Inzwischen lebt Konstantin Schreiber mit seiner Familie in Hamburg und ist heute bei uns in Berlin zu Besuch. Und er ist mit großer Wahrscheinlichkeit der erste Hörbargast, der Länder anhand ihrer Silhouette erkennen kann.
Ja, herzlich willkommen.
Was soll ich jetzt sagen?
Jetzt ist dem Superprofi das passiert, was nicht passieren darf. Mandeln im Mund.
Genau, gerade am Kauen. Das hat mich so eiskalt erwischt, dass wir schon anfangen.
Ja, das Schwierigste bei sowas, bei so einem Snack wie Mandeln ist, dass es nicht möglich ist, dass sich das nicht in den ja, Zähnen verfängt.
Genau.
Und man ist dann so geistes, ne, man vergisst
das. Mit der Zunge dann so, ja, genau deswegen.
Du wirst wahrscheinlich ständig nach so Pannen gefragt. Ich bin,
oh ja.
Also, ne, so.
Ja, die
so.
Leute wollen Pannen. Das ja. ist blöderweise so. Und ich habe keine wirkliche Panne. Also, es gab 2 Dinge, die nicht perfekt waren, aber es ist beides irgendwie nicht so, dass man die gerne in so einem Pannenzusammenschnitt.
Ich dachte, das ist ein Kaugummi, was ist die Cashewnuss?
Nee, das ist die Cashewnuss. Soll ich sie jetzt schnell essen, damit sie nicht irritiert?
Sag mal, erzähl mal eine der Geschichten. Oder sind die schon, hast du die schon häufig erzählt?
Nee, gar nicht. Also einmal habe ich einfach vergessen, den Hosenstall zuzumachen, was natürlich
okay,
in der 20
Uhr. Okay, das hast du schon mal erzählt.
Habe ich erzählt?
Ja. Oder irgendjemand hat es gesehen.
Ja, nee, ProSieben hat es natürlich gleich. Hier der, wie heißt denn das, TV-Totalmensch, ja. hat das natürlich sofort blitzschnell verwertet und dann da sich drüber lustig gemacht. Das ist dann halt so, aber ich meine, wo ich schon denke, Mensch, also wir selber haben ja nicht so richtig Referenzmonitore, auch im Studio. Also ich sehe mich wirklich nicht. Dachte ich, Mensch, aber irgendjemand hätte doch mal sagen können, mach mal den Hosenstall zu. Also das war so ein bisschen blöd. Und dann, wir haben ja am Wochenende früher auch, das hat sich inzwischen geändert, diese Tagesschau in 100 Sekunden gesprochen.
Ja.
Und die Schicht war sehr lang und man hat am Wochenende so 7-8 Mal hintereinander jede Stunde diese Nachrichten, diese 100 Sekunden gemacht. Und das war irgendwie ein Wochenende, da war überhaupt nichts los. Und irgendwie hat man so immer neue Nachrichten, aber eine Nachricht blieb immer gleich.
Der Feldhase.
Der Feldhase. Die Zahl der Feldhasen in Deutschland ist von 7,3 auf 18,5 Feldhasen.
18?
Ich weiß es nicht mehr. Also die Zahl, aber es waren jedenfalls schräge Zahlen. Jetzt irgendwie nicht ein ganzer Feldhase, sondern ein halber Feldhase pro Quadratkilometer. Und hinter mir war auch noch so eine Hase in so einem Gebüsch zu sehen. Und ich habe das also stoisch 6-7 Stunden durchgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und beim letzten Mal machte dann ein Kollege in der Regie auch noch einen blöden Witz über irgendwelche Häschen. Und ich wusste, die Nachricht kommt gleich. Davor waren ja schon Sachen, und ich so, nein, du darfst gleich nicht lachen. Dann geht's schief, wenn man vorher schon sagt, gleich darfst du nicht lachen. Ich musste natürlich fürchterlich lachen und habe vor allem auch die nächste Nachricht verlacht. Das war blöderweise eine Todesmeldung.
Ja.
Donna Summer.
Ja. Ausgerechnet, die Disco Queen.
Die Disco Queen, und der erste Satz war auch noch Love to Love Me, Baby. Oh, mit der Nachricht. Also ich war wirklich vollkommen am Ende. Also das war, aber es wurde eben nie wirklich, oder es wurde nie aufgezeichnet und irgendwo abgespeichert, weil das ist halt blöd. Und da haben auch Leute geschrieben, was ich gegen Donna Summer habe, warum ich...
Ja, aber so, weißt du, das erlebe selbst ich hier mit meiner kleinen Radiosendung, die ja auch Podcast ist und so. Also immer mal wieder fühlt sich jemand bemüßigt, wegen irgendetwas zu schreiben. Und es wird wirklich ernster genommen, als mir lieb ist, weil es ist vielleicht in der Tagesschau nochmal was anderes, weil das ist so der, das Referenzmodell für Seriosität und für, aber letztendlich, ja, weiß ich auch nicht, darf man es auch, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Mich beschäftigt vielmehr die Frage, wann hast du den letzten Feldhasen gesehen? Mir läuft hier keiner über den Weg.
Ja, ich weiß, also ich kenne mich da gar nicht so richtig aus. Ist der Feldhase ein anderer Hase als der normale Hase, den man sieht? Ich glaube nicht, ne?
Da verliest du die Nachrichten und musst 10-mal am Tag sagen, dass der Feldhase zu 18% und dann
18,5 Feldhasen pro Quadratkilometer, ja. Nee, aber einen normalen Hasen habe ich schon.
Oder was, ein Kaninchen?
Gesehen. Ja, das meine ich ja gerade. Also ich könnte es jetzt nicht unterscheiden.
Und wann hast du den letzten Igel gesehen?
Den letzten Igel?
Ja. Weil ich finde, Igel waren in meiner Kindheit, uns trennen viele Jahre, aber in meiner Kindheit war ein Igel gab's einfach. Ja. Igel gab's nicht, dass einem Igel ständig über die Füße gelaufen wären, aber man sah immer mal wieder Igel, man fragte sich, ob man einen Igel bei sich überwintern lässt und so. Und jetzt, ich stelle gerne Wasser raus in so trockenen Sommern, ne? Und ich fordere auch gerne über Social Media die Leute auf, das auch zu tun, weil wenn es nicht regnet, sammelt sich das Wasser nicht auf den Dächern und viele Vögel, so wissen wir ja. Und dann schreiben Leute gerne auch für Insekten und Steine reinlegen und so weiter, und dann schreiben Leute auch immer wieder und auch für Igel. Und ich denke mal, ich würde Igeln da Wannen hinstellen, aber es gibt gar keine Igel mehr.
Es gibt sie noch.
Also, wir spielen jetzt mal die erste Musik, die du mitgebracht hast. Ich gucke mal auf meine schlaue Liste. Ich werde die Hälfte davon mindestens falsch aussprechen, weil es sich auch um arabische Titel handelt. aber wir fangen an mit jemandem, der auch schon hier zu Gast war.
Aha.
Ein freundlicher Mensch, ein toller Sänger, Max Raabe.
Ah.
Guten Tag, liebes Glück. Das habe ich an den Anfang dieser Sendung gestellt. Ich habe deine Reihenfolge einfach ein bisschen durcheinander gebracht.
Ist okay.
Warum hast du dich für dieses Lied entschieden? Wofür steht es?
Es steht dafür, dass Max Raabe bei uns permanent läuft. Das ist das Erste, was morgens angeschaltet wird, weil meine Kinder riesige Max Raabe-Fans sind.
Die sind 5 und 9?
5 und 10.
Fünf und zehn.
Vor allem der Kleine. Also, und in der Kita, alle kennen Max Raabe. Das ist echt ein Phänomen. Also der Name ist auch perfekt für Kinder. Die können sich den Namen merken.
Ja, natürlich.
Haben auch irgendwie ein Bild vor Augen. Ja. Ein Raabe. Also es ist total faszinierend für die. Und Max auch so. Also das ist total super für die Kleinen. Natürlich die Texte, die verstehen sie auch. Sind auch irgendwie gut zum Mitsingen. Also, und der liebt das total und der singt das, also der kennt auch die ganzen Texte mit 5, kein Schwein ruft mich an und so. Also permanent läuft bei uns Max Raabe. Und ich muss auch sagen, natürlich kannte ich Max Raabe und auch die Lieder, aber das sind wirklich tolle Songs. Also mir war das vorher nicht so bewusst wie jetzt, wo sie permanent laufen.
Und du hast ihn auch mal eingeladen. Du hast nämlich so eine, kommen wir vielleicht später noch zu, so eine Talkshow im Pfefferberg-Theater hier in Berlin.
Genau.
Oder einmal im Monat ist das momentan.
Genau,
ne?
Richtig.
Und da war er auch, ich weiß nicht, ob es zu Gast war oder einfach musikalische Begleitung, das weiß ich nicht.
Ne, er hat auch musiziert, beides, aber wir haben auch ein bisschen geredet, insbesondere über seine Israel-Tournee und so weiter. Mhm. Das passt ja von den Entwicklungen jetzt gerade politisch, war das irgendwie hochinteressant. Aber nein, auch ein toller Mensch, also ein ganz unkomplizierter, freundlicher, höflicher Mensch. Aber ich habe das jetzt erst so richtig verstanden, wie genial diese Texte auch vor allem sind. Und das ist so ein Lied, das ist einfach so wahnsinnig positiv. Ne? Also ja, dann würde ich sagen,
wir hören es einfach.
Musik ab.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du wirst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da.
Der Moderator, Nachrichtensprecher, Journalist, Sachbuchautor, Schriftsteller, Tausendsasser Konstantin Schreiber ist heute hier zu Gast. Wir haben uns gestern Abend kennengelernt bei einer Lesung, die ich moderieren durfte. Deswegen passt das jetzt irgendwie auch ganz gut. Und mir passt es gut in den Kram, weil ich mein Bild, das ich von dir hatte, absolut revidieren musste und durfte. Nicht, dass es negativ war, aber es war anders. Es war, und das wird dir sicherlich häufiger passieren, dass Leute erstaunt sind, wie nahbar und heiter. Heiter ist ein Wort, das auch in einem Max Rabe-Song vorkommen würde. Natürlich bist du in der Rolle als Nachrichtensprecher, das ist total klar, da hast du einen begrenzten Bewegungsradius. Ne? Da musst du, da kannst du nicht irgendwie rumlachen. Eiern und so. Aber was würdest du sagen, was für ein Bild haben andere Menschen von dir, wenn du es jetzt selbst beschreiben müsstest, bevor sie dich kennenlernen?
Na, ich höre gerade so interessiert zu, weil das ist natürlich auch nach wie vor was, also ich kenne mich ja, ne? Aber der Zuschauer ja eben nicht. Also insofern so dieses Bild, was man dann der Tagesschau transportiert, klar, das ist eine Kunstfigur, wenn man so möchte, weil man steht da wie angetackert. Also wir haben ja auch relativ wenig Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Der Kontext ist so seriös, wie es nur irgendwie geht, ja, und die Individualität dabei ist ja auch nicht so wirklich, also ne, wir haben da eine Rolle, die wir spielen und das ist eine generische Rolle. Also ehrlicherweise, das Erste, was ich meistens höre, ist, sie sind ja viel kleiner. Also das ist eigentlich das okay. Erste.
Aha,
so. Was ja aber auch interessant ist, weil ich kenne das ja auch, dass man Menschen, also als ich hier zur Tagesschau gegangen bin, die Größenverhältnisse, die man annimmt vom Zuschauen, stimmen überhaupt nicht. Also den ich immer für ganz, ganz groß gehalten habe, der ist ganz klein und wo ich immer gedacht habe, okay, der ist so wie ich, der ist irgendwie wesentlich größer. Also
an wen denkst du da jetzt?
Ja, ist dann, glaube ich, nicht schlimm, wenn ich das sage.
Nein.
Ich war überrascht, dass Thorsten Schröder nicht 2 Meter groß ist.
Ja.
Der ist so groß wie ich.
Aha.
So.
Aber wie groß bist du?
1,80.
Ja.
Also jetzt auch nicht winzig, ja. Aber da habe ich immer vom Fernsehen gedacht, der muss riesig sein. So. Und bei Ingo Zamperoni dachte ich, der ist so groß wie ich. Und der ist
der ist riesig.
Der ist 1,96 oder so. Also ja, das ist schon, das stimmt schon. Fernsehen lässt die Proportionen überhaupt nicht naturgemäß erahnen. So.
Die Proportionen, okay, das ist das Erste, weil ich dich ja auch gefragt habe, was ist das Erste, was du hörst?
Genau, das ist es schon tatsächlich, ja. Und das andere, ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, jetzt so zu repetieren, was andere über einen, da kommt ja schon Verschiedenes. Es gibt natürlich die Menschen, die einen auch gar nicht kennen, so wirklich, sondern also wirklich nur aus der Tagesschau, also mit Büchern und dem ganzen Dings überhaupt nichts zu tun haben. Da kommt das tatsächlich auch so. Ich habe gedacht, sie sind irgendwie langweilig und ernst. So.
Okay, langweilig, das wollte ich. Ich wollte nicht, dass es in diese Richtung geht, überhaupt gar nicht. Ich finde, dass du für das, was du machst, ich hätte es zum Beispiel auch nicht Rolle genannt, sondern das ist ein Ausschnitt. Du bist ein guter Präsentator, ist vielleicht das bessere Wort.
Das ist ein
Präsentator.
Wort,
ja. Und es geht ja auch in dem Job, den du da machst. Du bist ja kein Moderator, sondern du bist Präsentator, du bist Sprecher. Du hast Texte, die werden verfasst. Die kannst du dir sicherlich noch ein bisschen mundgerecht machen hier und da. Kannst du nicht,
Kann ich nicht. Heftiges Schütteln mit dem Kopf,
gut,
nein.
Dann bist du halt einfach der Präsentator. Und da finde ich, den Job machst du gut. Und für dich hast du dir deine Ventile ausgesucht. Nur auf die war ich vorher nicht, also die, von denen habe ich nicht viel mitgekriegt. Ich hatte gelesen, dass du Bücher geschrieben hast. Ich bin jetzt auch kein True Crime Fan, deswegen habe ich auch den Podcast noch gar nicht gehört, den du gemacht hast. Aber du hast ja ein breites Repertoire und du bist auch nicht unseriös. Also in dem Sinne, dass du natürlich als Präsentator dieser sehr seriösen Sendung, das kann jetzt nicht sein, dass du privat ein Spielcasino leitest oder so. Es ist ja schon so, dass deine Vita auch die ist eines, weiß ich nicht, kultivierten, gebildeten Menschen ohne sehr viele Vorstrafen.
Ja, aber also ich finde, heiter ist, also wenn ich mich jetzt selber irgendwie beschreiben müsste, ich fand gestern dieses Gespräch auch wahnsinnig angenehm, weil also mein Gefühl ist, wir sind da auf einer ähnlichen, ich hoffe, dass das so auch deine Wahrnehmung vielleicht ist, aber auf einer ähnlichen Kommunikationsebene unterwegs. Also ich würde dich jetzt auch als ja auch von den Fragen gestern durchaus ernste und auch nachdenklich und reflektierte Personen jetzt wahrnehmen. Aber es hat trotzdem irgendwie es matchte sehr gut, weil so der Ton und die Gesprächsatmosphäre mehr so meiner Temperatur auch entspricht. So.
Ich finde es immer wahnsinnig wichtig. Ach so, ich wollte dir jetzt gar nicht ins Wort fallen, aber ich finde zum Beispiel, also das ist eben der Schlüssel, wenn man merkt, finde ich, für mich und für viele andere Menschen sicherlich auch, dass da immer auch Platz sein muss für Humor.
Genau.
Ne? Ja. Es klingt jetzt so sehr akademisch, darüber zu sprechen. Es gab von Loriot einen sehr guten Sketch mal, dass sich so Leute zusammensetzen und über Lachen und über Humor sprechen. So, ich lache gern mal, wenn es passt.
Ach ja, stimmt. Genau.
So.
Kann ich mich dran erinnern.
Es ist analytisch zu sehen, ist sofort komisch. Aber ich denke auch bei wirklich sehr ernsten Themen muss immer Platz sein dafür, auch eine Distanz zu all dem zu kriegen. Ne?
Ja, genau. Also das ansonsten, also gerade auch in der jetzigen Nachrichtenlage und überhaupt, da wird man ja wirklich schwermütig. Und das merke ich auch. Also ich kenne schon viele Leute, die sich auch wirklich runterreißen lassen, so ein bisschen von dem, was auf der Welt passiert. Und das ist ja auch alles Mist. Aber trotzdem wehrt sich irgendwas in mir zu sagen, deswegen verfalle ich jetzt in so eine Trübsinnigkeit oder in so einen Fatalismus. Also damit fahre ich persönlich gut und ich finde es einfach sehr angenehm, wenn Menschen so ähnlich funktionieren. Also ich meine, wir müssen ja trotzdem irgendwie das Beste aus unserem Leben und aus der Zeit hier so machen. Ja?
Da wir ja nicht in die Person eines anderen hineinrutschen können, um uns da, das wäre toll, denke ich manchmal, wenn man so, wie man in so einen Laden geht, dass man da einmal so durch so eine Person geht, natürlich im übertragenen Sinne, dass man fühlt, wie sie und auch sieht, wie sie, dieses Walk in my shoes, ist ja nicht, uns bleibt immer nur der Versuch einer Vorstellung. Ja. Wie lebst du, wo kommt das her, was du fühlst? Aber was man als Persönlichkeit mitbringt und wie man die Dinge sieht, kann man sich vielleicht auch nicht unbedingt aussuchen. Und deswegen haben wir beide und hoffentlich auch viele andere Hörerinnen und Hörer das Glück, dass wir mit einer gewissen Art, ich würde es gar nicht Optimismus nennen für mich, aber es ist eine Freude, die da, auf die ich mich irgendwie so verlassen kann, obwohl ich auch Schmerz und Trauer und auch Angst natürlich kenne. Ich weiß nur nicht, ob man sich das in dem Sinne aussuchen oder trainieren kann, und das werden wir, deswegen habe ich so umständlich eingeleitet. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die so hören, ja, ich würde gerne anders auf die Dinge blicken. Ja, ich würde es gerne trainieren, aber ich komme nicht raus aus meiner Haut. Aber Service-Gedanke, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Lass uns da später vielleicht zwei Sachen drüber
sagen. Ja, mir fallen so ein, zwei Dinge dazu ein. Jetzt spoilere ich es doch schon so ein bisschen. Gar nicht, um das Buch jetzt zu promoten, aber weil ich diese Gespräche, ich habe ja damit so Forschern, die sich mit genau diesen
Glück
Fragen,
im Unglück heißt
genau,
das Buch.
Lange gesprochen. Und das fand ich persönlich einfach wirklich hochinteressant. Das hat mich so viel weitergebracht. Und weil es ist schon so, dass man in der Forschung inzwischen davon ausgeht, 50% ist angeboren. So. Das ist mehr, als man früher angenommen hat. Da hat man gesagt, so die Prägung im Elternhaus, wie man mit Problemen umgeht und so weiter, die ist übermächtig. Und inzwischen sagt man, nee, also die Hälfte ist dadurch, wie bestimmte Botenstoffe im Körper ausgeschüttet und wieder abgebaut werden, ist tatsächlich vorgegeben. Und das ist schon eine ganze Menge. Also man kann dann 50%, an denen kann man arbeiten, den
kann
anderen.
Kann man dann sich selbst Serotonin zum Beispiel, es gibt ja Lebensmittel und Additive, die dazu führen. Also könnte man da ein bisschen faken, indem man sagt, meine Genetik hat das mitgebracht, aber Leute, jetzt esse ich so viel Schokolade oder Pillen oder Bananen oder so.
Genau, also damit beschäftigen sich ja eben gerade so Glücksforscher, und das ist schon so. Wobei es ist gerade gar nicht mal die Schokolade. Da gibt es ja genau diese Botenstoffe oder diese Wirkstoffe drin, die sind aber so fein dosiert, dass es eher ein psychologischer Effekt ist. Also das perfekte Glücksessen nach der Forschung ist Sushi. weil, Gott, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. In Fischöl ist eine Substanz drin, die, wenn sie ins Gehirn gelangt, dort dafür sorgt, dass wir optimistischer werden.
Es ist nicht Quecksilber.
Nein, es ist nicht Quecksilber. Naja. Aber unter anderem wird deswegen auch hergeleitet, dass es so wenig Depressionen in Japan, Taiwan und Korea gibt. Mhm. Das führt man zum Teil auf diese große Menge von Fischöl zurück, die da konsumiert wird. Und dieser Wirkstoff gelangt umso schneller ins Blut, je mehr Kohlenhydrate noch mit dabei sind. Und deswegen sagt der Forscher, Sushi ist gut. Habe ich meiner Mutter erzählt, die Sushi hasst.
Jetzt isst sie es wie eine Wahnsinnige.
Nein, die sagt, also ich werde da nicht glücklich von. Ja. Also insofern, es gibt immer das, was die Forschung sagt. Und das, also wenn mir übel wird von Sushi, wäre ich nicht glücklich, wenn ich den ganzen Tag da Fischöl mit Kohlenhydraten zu mir nehme. Das sind aber, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da ansetzen kann. Weniger schlafen zum Beispiel auch.
Ja, das finde ich interessant. Das finde ich auch für die Umwelt irgendwie ein bisschen besser als die überfischten Meere dann noch mehr mit Sushi. Aber weniger schlafen, das finde ich interessant. Wenn du da noch ein, zwei Ideen zu hast, dann würde ich sagen, wir nehmen das als Cliffhanger für nach dem nächsten Song. Weil ich finde, das ist eine schöne Idee. Und interessanterweise war das ja jetzt gar nicht dieses Buch der Anlass für deinen Besuch, denn das Buch, das gibt es schon ein bisschen länger. Aber schön, dass du das noch drauf hast, denn das ist natürlich der Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, das kann man nicht leugnen. Heather Nova hast du mitgebracht, Walk This World. Wofür steht das Lied?
Na, das ist ja irgendwann in den 90ern erschienen und rausgekommen und es hat mich einfach damals auf vielen Reisen begleitet als Jugendlicher. Man hatte damals ja noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten, irgendwie Musik tragbar zu hören und mitzunehmen. Und das war eine der DVDs, die ich wie hießen die Dinger
DVDs
denn?
Oder CDs?
CDs. Mhm. In diesen portablen
Discman.
Discman, genau so hießen die Teile. Muss man nachdenken, wie die hießen. So einen hatte ich dann und dann hatte ich dann so 3, 4 CDs und Heather Nova war eine davon. Und die habe ich dann, wenn ich unterwegs war, als Jugendlicher halt hören können. Deswegen ist der Song, verbinde ich den mit dieser Lebensphase.
Hattest du einen Discman, der nicht so häufig sprang?
Doch.
Oh,
den echt? Musste man gerade halten,
ja,
idealerweise.
Was für ein Scheiß, ehrlich.
Wenn man im Bus irgendwo saß.
Kopfsteinpflaster.
Kopfsteinpflaster, genau. Also, ja, genau das. Aber es war eine andere
Trotzdem
Zeit.
Trotzdem toll, ja, genau. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche sitzen hier mir gegenüber interessante Personen, haben 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Das waren zum Beispiel schon der Schauspieler Martin Wuttke oder die Schauspielerin Merit Becker, Steffi Kühnert, Robert Stadelober, Guido Maria Kretschmer, Mine, Johann Lafer, Giovanni Di Lorenzo, Sascha, Steffen Halaschka, Cem Özdemir, Nicolette Krebitz, Jördis Triebel und Karin Mioska beispielsweise. Sie finden sehr, sehr unterschiedliche Gespräche, entweder in der ARD-Audiothek oder auf der Radio 1-Seite oder auch auf YouTube. So, heute sitzt mir gegenüber der Schriftsteller, Sachbuchautor, Journalist, Moderator, Nachrichtensprecher und Vater.
Ist so.
Und nochmal die Frage, Konstantin Schreiber, wie bekommen Sie Familie und all die Jobs unter einen Hut? Du weißt, dass Frauen, ich muss das fragen, Frauen werden das immer gefragt. Da reicht es schon, wenn die einen Job haben und die sind Mutter. Da heißt es, wie machen Sie das denn?
Ja, nee, ist ja vollkommen richtig. Ja, also es ist auch ein bisschen so, das ist ein ewiges Thema, dass ich versuche, weniger zu machen. Ich hätte auch gern mehr Freizeit. Das ist schon so. Ich kann so schlecht Nein sagen. Also hier der Alexander Stevens mit unserer True Crime Show zum Beispiel, der hat mich ja angeschrieben, hat gesagt, Mensch, wie wär's? Hast du Lust? Und da habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Also ist ja toll, macht bestimmt auch Spaß, super. Ja, und dann kriegte ich eben so einen Tourplan mit 50 Terminen zugeschickt für das Jahr, die dann auch noch irgendwie in den Terminkalender rein mussten. Also ich glaube, ich muss einfach lernen, besser Nein sagen zu können. Ich meine, es ist alles toll. Ich sehe es andererseits auch als Privileg, weil das ist ja, ist eigentlich ein Traum, was ich alles machen darf und wen ich so treffen darf und tun kann. Aber sicher, also so die Freizeit, und ich kann das eigentlich so richtig gut. Ich kann wirklich wahnsinnig gut einfach mit meinen Kindern irgendwie am Strand den Tag verbringen. Also ich brauche gar nicht unbedingt immer Action.
Brauchst du den Strand?
Strand und Meer brauche ich auf jeden Fall, ja. Ja.
Aber nicht, um Spaß zu haben. Es muss nicht immer, also ich meine, ihr lebt in Hamburg. Man kann da in 2,5 Stunden, wenn man die ein oder andere Geschwindigkeitskontrolle vielleicht, gut, was du niemals tun würdest.
Niemals.
Aber ihr könnt auch im Wohnzimmer glücklich sein.
Ja, wir haben das große Glück, dass wir nicht so weit vom Elbstrand entfernt wohnen. Also da kann man auch hingehen. Das ist jetzt nicht die Nordsee, ist auch nicht das Mittelmeer. Aber es ist also tendenziell auch lieber mehr im Süden.
Du bist ja auch nahe des Meeres sozialisiert oder am Meer, ja, ne? Also da kommen wir gleich mal, auf deine Biografie. Und wenn du einen guten Tag als Vater hingelegt hast oder einfach ein paar Stunden, was habt ihr dann zusammen gemacht?
Ich kann wahnsinnig gut mit Kindern rumblödeln. Also wirklich so fangen, spielen oder zu irgendwie Max Rabe tanzen mit denen oder ich glaube, das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Ich hatte gar nicht so einen richtigen Bezug zu Kindern, bevor ich selber welche hatte. So. Und man weiß es vorher nicht. Ich kenne Menschen, die wollten immer 6, 7 Kinder haben oder keine Ahnung, eine große Familie, dann haben sie ein Kind und sagen, nee, das ist es nicht. So. Das habe ich erlebt und bei mir war es eher andersrum. Das ist so, also es hat sich so ergeben und ich gehe da sehr drin auf. Also und ich merke auch, dass ich echt einen guten Bezug zu Kindern habe. Und ich kann das wahnsinnig, ich finde das ganz toll, auch so das alles, also nur rumblödeln und Quatsch machen und das funktioniert richtig gut. Meinetwegen dann auch Uno spielen oder
Kannst du gut verlieren?
Ach ja.
Ja, es gibt Leute, die wirklich...
Bei Kindern?
Ja, also ich beobachte das, ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe das schon beobachtet, dass sich Leute, obwohl sie sich zusammenreißen, weil sie wissen, das macht sie wahnsinnig unsympathisch, aber sie können gegen Kinder nicht bei Uno und nicht bei Memory. Vor allem bei Memory werden ja Erwachsene oft abgelatzt, aber
ja,
richtig,
total,
ne?
Ja, total.
Und da wirst du auch eben mit deiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert, da kannst du noch so viel Omega-3 Fischöl...
ja, das ist krass, was die da merken, sich merken können und wir nicht mehr. Das ist wirklich, ja, Memory ist ein guter Punkt. Nein, aber da muss man ja verlieren können. Also, wo ich es nicht so gut kann, ist, wenn ich mit meinen Eltern Karten spiele und die mich dann mit Mitte, Ende 80 abzocken. Wo ich dann wirklich die wollen auch gar nicht mehr mit mir spielen, weil da entwickle ich dann so einen unnatürlichen Ehrgeiz, dass ich denke, das kann doch gar nicht sein, dass ich hier permanent verliere. Sag ich, es liegt an der Sitzordnung, dann müssen wir uns umsetzen, dann probieren wir das nochmal, dann verliere ich aber wieder. Also es ist, da funktioniert das gar nicht. Dass mein Papa mit bald 88 da mich total, total abzockt.
Das Lustigste daran ist, dass du sagst, es liegt an der Sitzordnung. Wie kann das denn?
Naja, je nachdem, was man spielt, wird dann immer mein Papa legt immer die guten Karten ab und meine Mutter kann die dann nehmen und danach bin ich dran und dann sind alle fertig. Also, aber die sagen natürlich auch, jetzt haben wir uns 3-mal umgesetzt, du verlierst immer noch. Vielleicht liegt es doch nicht an der Sitzordnung. Also, das finde ich eben viel deprimierender. Und da fällt es mir wirklich schwer. Da merke ich, dass ich dann echt so denke, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass ich den ganzen Abend irgendwie 20 Mal verloren habe. Aber bei Kindern muss man da irgendwie drüber stehen. Wobei, ich war immer bei klein gegen groß, da wo die Erwachsenen...
Das ist eine Fernsehshow, ne?
Genau, Fernsehshow, wo die Erwachsenen gegen die Kinder antreten. Das war auch irre. Es war wirklich, ich hatte die Aufgabe... Länder zu erfüllen, Umrisse, im Wettbewerb mit einem sehr, sehr smarten Jungen. Und man bekommt ja die Möglichkeit, das vorher zu proben.
Alter.
So, also wirklich.
Trotzdem.
Und die waren alle auf eine Größe. Also Monaco oder Andorra war genauso groß wie die USA. Also damit man da nicht gleich an der Größe merkt, welches Land es ist. Und dann sagten die, ja, wir können Ihnen das zuschicken, dass Sie zu Hause üben können. Ach, ich sagte, ja klar, gerne, es war kurz vor Weihnachten. Da hält da so ein LKW bei uns vor der Tür, weil die so dick ausgedruckt waren bei 190 Ländern. Und dann wurden da die Kartons reingebracht bei uns. Nein, das war wirklich unfassbar, unfassbar. Und überall standen diese Kartons mit Ländern so hoch und dann musste man, und ich hatte glaube ich 2 Wochen und das über Weihnachten und Neujahr und alle waren ja zu Hause, auch die ganze Family und überall lagen Länder rum. Meine Mutter setzt sich auf die Couch, auf einmal macht's knack, da war Somalia durchgebrochen, dann mussten wir das wieder zusammenkleben und permanent reichte mir jemand ein Land. Ich bin also wie so blinde Kuh durch die Wohnung gelaufen die ganze Zeit und meine Kinder reichten mir immer irgendwelche Länder an. Und man glaubt gar nicht, wie viele Länder es gibt, die einfach rund. Die einfach. So, jetzt sehe ich mich da auch wieder. Die einfach rund sind. Barbados. Also diese Inselstaaten in der Karibik, die sind einfach an den Kreis. Und da musste ich mir dann immer die Zacken, habe ich nachher auswendig gelernt. Barbados hat oben noch so eine leichte Zacke und Trinidad hat irgendwie links eine Zacke. Also das war richtig hart, aber diese Unmengen von Ländern, die überall rumlagen, also das war, wir haben da auch noch skurrile Fotos irgendwo. Oh. Und dann kam also der große Tag und ich bin da, man kann das auch sehen, als sie dann in dem Studio aufbereitet wurden. Das ganze Studio war voll mit diesen Ländern. Fragst dich wirklich, wie haben wir das, du brauchst ja eine Villa eigentlich, um das unterzubringen. Und dann kam der große Tag und da wurde mir vorher gesagt, ich soll nicht aus Freundlichkeit das Kind gewinnen lassen, ja? So. Deswegen komme ich nur dazu, weil ich bin ja auch so, dass ich denke, Mensch, also mein Naturell wäre zu sagen, ja Gott, der arme Junge, der macht das so gut. Und da haben wir lange drüber unterhalten, aber es stimmt natürlich, ich habe mich dann auch überzeugen lassen, es hat ja auch was mit Respekt zu tun, dass ich dem Gott, was du siehst, total verlacht aus.
Also, meine Filmfantusche, ich sehe aus wie Alice Cooper. Es tut mir wirklich leid, ich bringe mich gleich in Ordnung.
Nein, alles gut.
Oh Gott. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal, diese Geschichte gehört zu den lustigsten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Im Ernst jetzt?
Ja, absolut zu den lustigsten Sachen. Ich stelle mir das Ganze in einem Film vor, obwohl man in einem Film immer sagen würde, ja, ist ein guter Einfall, aber sowas gibt's nicht. Ich stelle mir das so bei Pastewka vor oder so, weißt du, da hält dieser Lastwagen und dann können Sie mal hier bitte unterschreiben, was ist ja, das denn? Das sind 195 von der UN anerkannte Länder. Was? Können Sie das für Familie Schreiber bitte annehmen? Ja, aber was ist das denn? Das sind 26 Kartons mit 195 Länderumrissen.
So dick ausgedruckt.
Wie bitte? Und dann die Vorstellung, dass deine Mutter sich auf Somalia setzt und dass, ich meine, all diese Sachen, dass deine Kinder dir Monaco anreichen und sagen, Papa, fühl. Und du sagst, ich kann nicht mehr. Oh Gott.
Und es gab ja auch Länder, von denen, ich meine, ja, hatte ich auch wirklich noch nie gehört, muss ich sagen.
Sag uns mal ein Land.
Nauru.
Nauru? Das ist ein afrikanischer Staat.
Nein, das ist auch so ein rundes Ding. Das ist ein Inselstaat im Pazifik.
Nauru.
Und dann gab es noch.
Falls ich das mal fühlen muss. Also rund, aber kann ich es. Hast du noch irgendeine andere Orientierung?
Also, nee.
Nein.
Bei diesen runden Dingern, Singapur auch so. Ja, Nauru. Und es gab dann manchmal so leichte. Also, die waren nicht dann kreisrund,
so
sondern.
Wie Stoppschilder.
So ja, aber. Ja, genau. Das war dann so gedruckt, dass es ab und zu so eine Abrisskante gab. Und das war die einzige Möglichkeit, die durchzuzählen und sich zu merken. Also, aber da habe ich auch wirklich gedacht, da kann mal einen reinlegen, wenn die da so 3 solche Länder nehmen, da bist du verloren. Aber jetzt muss ich ja die Geschichte wenigstens noch zu Ende erzählen. Also, und dann haben wir da die Länder erfüllt und Louis war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also, der hat da Sachen erfüllt, das hätte ich, glaube ich, also schon hohe Kunst. Und dann kam aber blöderweise, es war Gleichstand und dann ging es ins Stechen. Und ich habe gedacht, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, na gut.
Lässt ihn gewinnen?
Nee, ich hab's blöderweise. Ich hab blöderweise dann gesagt, ich war eine Sekunde schneller, es war auch noch Frankreich, also gar nicht so ein schwieriges Land. Der hat wahrscheinlich an irgendwas ganz Kompliziertes gedacht und es war blöderweise nur Frankreich. Aber.
Ja, du erinnerst dich, wir haben gestern über Karma gesprochen, das war's. Das war genau. Ein ganz, ganz mieser, das war ein Low Blow.
Ja, aber ich denke bis heute drüber nach, weil ich meine, der Punkt, den vorher dieser Aufnahmeleiter gebracht hat, der ist ja richtig. Na, möchtest du, dass man dich gewinnen lässt, weil man es dir nicht zutraut? Weiß ich nicht. Und der hat es eigentlich, er hätte es nicht gebraucht, der war wahnsinnig gut.
Mhm.
Also es war nicht so, dass man sagen müsste, okay, wenn ich jetzt nicht anfangs schon irgendwie auch mal einen Patzer gehabt hätte, dann wäre er gar nicht bis zum Stechen gekommen. Nee, der konnte
Nein,
das.
Ich verstehe schon. Also ich glaube auch, dass es wichtig. Es ist immer so doof, wenn man selbst keine Kinder hat, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Aber ich denke, Menschen generell, man sollte Menschen sehr früh beibringen, dass es in Ordnung sein muss, auch zu verlieren. Nicht andere unbedingt gewinnen zu lassen, aber vielleicht auch Schwächeren Mut zu machen oder sie zu ermutigen und sie nicht abzulatzen. Mhm. Ich hatte mal so eine Situation auf dem Ponyhof. Oh. Ja, da war ich vielleicht 9 und konnte zu der Zeit ganz gut Tischtennis spielen und wir hatten dann dieser Tenne, war so eine tolle Tischtennisplatte und da haben wir oft dieses, wie nennt sich das, wenn das so um die Platte rum, wenn alle immer laufen um die Platte rum, das, ich glaube.
Also nach Jerusalem.
Ja, naja, so ähnlich, es gibt aber ja, wenn ganz viele Leute zusammen. Man muss immer weiterspielen und also wenn man so.
Ich sehe es vor mir,
ja, ja,
aber.
Genau, genau. Und dann gab es noch so Einzelturniere und dann hat so ein Mädchen gegen mich gespielt, die war ein bisschen jünger als ich oder um einiges jünger und die konnte, ich fühlte mich so gut, dass ich so gut Tischtennis spielen konnte. Und danach hat mich jemand, ich habe bestimmt nicht haushoch gewonnen, das meine ich nicht, aber danach hat mich jemand zur Seite genommen. Und gerade als ich noch so dieses Gefühl des Triumphes hatte, so gewonnen zu haben, hat die, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, auch gar nicht besonders böse oder so, aber ach, das fand ich nicht schön, wie du das jetzt gemacht hast, weil ich meine Überlegenheit so deutlich gezeigt habe. Und das ist mir bis heute, ich habe vieles in meinem Leben vergessen, was wahrscheinlich dramatischer war, aber das ist mir bis heute im Kopf, dass dieses, das verstehe ich ja auch nicht, wenn sich Leute schlagen auf dem Schulhof oder so, auch immer so diese Überlegenheit und zwei halten einen fest und das ist so, wo ist denn da, wenn du so eine Überlegenheit hast, kann es doch auch eigentlich kein Triumph sein, zu gewinnen. Ne?
Genau, das
so.
Ist aber vielleicht gerade der Unterschied, ne? Also ob man, vielleicht hätte ich dann auch anders reagiert, wenn ich gemerkt hätte, der ist total überfordert.
Das denke ich
auch. In der Situation.
Das denke ich auch.
Wenn man wirklich denkt, okay, ich bin hier irgendwie, genau, diese, also ich bin haushoch überleben und der sieht hier richtig blöd aus. Und das war es eben nicht. Trotzdem haben natürlich dann anschließend viele Leute geschrieben, der arme Junge. Mhm. Auch tatsächlich, Anne, wie konntest du den verlieren lassen?
Ja, also ich finde, da gibt es gar kein richtig und kein falsch. Ja. Und es ist vielleicht auch ein ganz guter, eine ganz gute Sollbruchstelle, um immer mal wieder auf sowas, über sowas nachzudenken oder so.
Aber ich würde auch zum Beispiel, also auch bei meinen Kindern schon das auch sagen. Also es ist wichtig, früh zu lernen. Mhm. Dass es beides gibt, gewinnen und verlieren und einen Mechanismus damit umzugehen.
Und wie stehst du zu, ich nehme jetzt das süße, niedliche Wort, das aber eigentlich nicht sagt, worum es geht, schummeln. Es ist betrügen. Beim Spielen, bei UNO würde man nicht sagen, du Betrüger, du, also vielleicht auch doch, aber es wird ja dann gesagt, na, nicht schummeln, komm. Wie stehst du dazu? Ah, so wie du guckst, bist du selbst jemand, der vielleicht hin und
nee, gar nicht. Aber es ist ein Thema. Ja, also weil bei Kindern, ach Gott, ich denke jetzt gerade nur an so eine Situation, die wir vor ein paar Wochen hatten. Gott, was war denn das noch? Ich weiß gar nicht, was der Anlass war, aber es ging letztlich ums Schummeln. Und unser Sohn hat gesagt, als wäre unsere Tochter die Schuldige gewesen. So. Und wir haben es auch geglaubt. Haben gedacht, Mensch, das war unsere Tochter, die hat da irgendwas angestellt. Und dann sagte er mal, ja, die muss jetzt ganz hart bestraft werden. Und dann dämmerte uns aber schon, dass das gar nicht stimmte, sondern dass er das in Wirklichkeit war. Und dann fragten wir ein paar Mal so nach, ja, war das wirklich sie? Ja. Und die muss jetzt ganz hart bestraft werden. Und dann
wie hat sie denn reagiert? Hat sie das mitbekommen, dass ihr Bruder das auf sie geschoben hat?
Sie war schon daneben angerannt, sauer. Und dann ging das so weiter. Mhm. Und da war es dann später, deswegen komme ich drauf, war es ein ernstes Gespräch. Also, weil dann haben wir natürlich zu erkennen gegeben, nee, wir haben es gemerkt. So. Mhm. Und da mussten wir wirklich, also haben wir uns auch zusammengesetzt und haben überlegt, wie bringen wir ihm das jetzt bei? Mhm. Weil das war offenbar noch mit so einer kleinkindlichen Freude verbunden. Man kann hier so ein bisschen manipulativ.
Aber
so
schon eine Berechnung. Also das ist ja, damit will ich dann, so sind, also ich würde jetzt mal sagen, viele Kinder sind so. Man versucht irgendwie, sich aus der Verantwortung zu stehlen und es auf jemand anders zu schieben vielleicht.
Nee, ich glaube, er hatte einfach eine diebische Freude so da dran. Das war gar nicht so in einer bösartigen Weise manipulierend. Das hat ihm einfach Spaß gemacht. Und dann zu sagen, das geht nicht. So. Das hat aber auch gedauert. Mhm. Also das war ein ernstes Gespräch, was man mit ihm führen musste, was mit 5 ja auch noch ein bisschen schwierig ist.
Ach, 5, okay. Ja, ich dachte jetzt, er ist der 10 Jahre. Nee, 5.
Genau. Deswegen komme ich nur so drauf, weil da war es jetzt vor kurzem so, dass wir wirklich, und das ist ja auch eine Form von Schummeln, wirklich überlegen mussten, wie bringen wir ihm das jetzt nahe, dass das nicht geht. Dann gibt es natürlich das Schummeln so bei UNO und so weiter.
Wo ist da die Grenze? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dass einem Menschen, einem kleinen Menschen begreiflich zu machen, warum Schummeln okay sein sollte und Betrügen aber nicht.
Nee, Schummeln ist auch nicht okay. Also jetzt mit Karten und so weiter, ja, meinst du? Nee, das finde ich, da muss man, das muss auch kongruent sein, das klappt nicht. Also wir sagen auch da, nö, kannst nicht die Karten vorher dir geben, wenn du austeilst, die gut sind. Und dann spielen wir auch nicht. Also das ist ganz klar. Aber es ist mehr so, ja, also eben die übergeordnete Ebene, was ist gut und was ist schlecht und was ist ein Spaß und wo hört der Spaß auf, das ist da gerade echt ein, da merkt man, da muss man auch wirklich, da muss man mal reden. Das kann man nicht einfach nur laufen lassen.
Würdest du sagen, dass du von deinen Eltern, und dann kommen wir endlich mal auf deine Biografie, du bist in einem, du hast mal gesagt, einem sozialdemokratischen Haushalt aufgewachsen, einem, dein Vater war Professor für Volkswirtschaft, Lehre.
Ist er sogar noch?
Ist er noch? Ah, okay.
Ja, also und wir wollen ja eigentlich jetzt mal einen Aufruf starten, das wäre ja fast, fast die Gelegenheit.
Ja.
Wir haben nämlich so langsam den Verdacht, er ist der älteste noch aktive Professor in Deutschland. Also wenn man, es gibt kein offizielles Verzeichnis, also man müsste alle Unis einzeln abfragen. Wir haben nur mal gegoogelt und es gab einen, der war um die 90, der ist jetzt aber gestorben. Und
er ist 88?
Er wird 88, genau. Und hat noch jede Woche seine Vorlesung. Es sind von Jahr zu Jahr mehr Anmeldungen für das Seminar. Wir fragen, wir fragen uns immer, warum.
Ist er ein guter Entertainer auch?
Er ist lustig.
Das ist doch schon mal viel.
Er ist sehr lustig. Gut, aber es ist ja keine Humorveranstaltung.
Nein, aber es hilft doch, Wissen zu vermitteln. Das ist ja der Punkt. So sind wir eingestiegen in unser Gespräch. Mhm. Wenn, egal wie ernst das Thema ist, wenn jemand anderem das Gefühl gibt, es ist möglicherweise auch unterhaltsam oder man lacht zusammen, dann ist es viel einfacher, Inhalte aufzunehmen.
Ja, und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie ich später mal dann mich entwickle, aber ich sehe da so Tendenzen von meinem Vater und das finde ich eigentlich sehr schön, weil meine Eltern sind beide sehr humorvolle Menschen und mein Vater ist, der erzählt immer Witze. Die sind nicht alle witzig.
Dad-Jokes.
Aber er schmeißt sich weg vor Lachen. Und das ist dann wieder so, dass alle mitlachen. Meistens kommt er gar nicht bis zur Pointe und liegt schon brüllend unterm Tisch. Das habe ich auch bei seinem 85. Da habe ich dann irgendwie auch kurz mal ein paar Worte gesagt. Mhm. Da sind die wirklich Vorbild. Also ich finde, wenn man das schafft, irgendwie so das mitzunehmen und immer noch jeden Tag doch positiv auf Dinge auch zu schauen, das finde ich ganz toll. Also meine Eltern waren nicht immer nur für alles mein Vorbild, aber was das angeht, auf jeden Fall, ja.
Was entdeckst du in dir, wenn du sagst, du hast ja gesagt, ich bin ja gespannt, wie sich das später bei mir entwickelt. Du bist jetzt 45?
Ich werde 46, ja. Dann jetzt.
Im Juli, du hast bald
im
Geburtstag.
Im Juli, genau, deswegen sage ich, also ja, das ja, ist ja, jetzt. Ja, ja.
Natürlich vermitteln Eltern qua Erziehung bestimmte Werte, die ihnen wichtig sind. Würdest du sagen, dass diese Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ein ganz wichtiger Punkt war? Oder lief das sowieso immer mit? War das sowas wie, das ist ja wohl selbstverständlich?
Ich sehe da was anderes. Und das hat meine Frau auch festgestellt, als sie meine Eltern kennengelernt hat. Und die verstehen sich sehr gut. Und sie hat mir am Anfang was gesagt, was sie sehr an ihnen schätzt. Und das habe ich dadurch im Grunde erst ganz klar gesehen. Ich glaube, dass meine Eltern sehr anständige Menschen sind. Also so die Werte, das gehört sich so. Auch Höflichkeit.
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit, aber auch eine Verbindlichkeit. Ich habe dem vor 3 Wochen gesagt, ich stehe morgens an der Bushaltestelle und bringe ihm die Blumen. Also auch für so Kleinigkeiten, ja. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube, das hat man bei älteren Generationen tendenziell ein bisschen häufig, also wirklich für Details. Ich habe dem irgendwann mal gesagt, ich bringe ihm das Buch vorbei. Dann fühlen die sich unglaublich verpflichtet, das auch zu tun. Also sie sagen nicht irgendwas und dann ist es weg, sondern
Eine Zuverlässigkeit,
auch eine Ernsthaftigkeit Menschen gegenüber, dass sie sich auch immer wieder melden bei Leuten. Also ich muss den mal anrufen, da habe ich mich ewig nicht gemeldet, muss mich erkundigen, wie es dem geht. So, und das ist eine sehr aufrichtige Zugewandtheit. Und das meinte meine Frau so, als sie sagte, deine Eltern, das sind gute Menschen, also sind sehr verbindlich. Wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man in so einer älteren Generation auch häufiger findet, so dieses an sein Wort gebunden zu sein und auch gar nicht so, sie sind auch jetzt nicht groß prätentiös, sondern also eher so ein bisschen schon bescheiden. So. Und das gehört sich aber auch so. Also gar nicht groß protzen. sich selbst auch vielleicht nicht zu wichtig zu nehmen, verbindlich gegenüber anderen Leuten. Also das, ohne dass ich das so reflektiert habe, das zog sich unglaublich durch. Auch, dass sie mir irgendwie nie gesagt haben, du musst irgendwie eine doftige Hose machen oder sowas. Also das war immer sehr präsent.
Sogar auch so ein Runterkochen? Also im Sinne von, du bist jetzt in dem Sinne kein Senkrechtstarter, dass du aus der Uni durch ein Casting du hast irgendwie eine sehr solide Ausbildung, eine akademische Ausbildung, du bist neugierig gewesen. Vielleicht kommen wir in diesem Gespräch ja noch dazu, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und dann hat sich das eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, das ist so gesund gewachsen. Nichtsdestotrotz kann man ja denken, na, du bist ein smarter Typ, du hast Erfolg mit dem, was du machst. Waren deine Eltern auch diejenigen, die dir gesagt haben, so jetzt Freundchen jetzt aber nicht sich zu wichtig nehmen? Haben sie das mal sagen wollen müssen? Haben sie es mal gesagt?
Nee, das nicht. Nein, das nicht. Also ich meine, du hast das, also und das ist so ein bisschen die Kehrseite dabei, wenn ich das jetzt, was heißt Kehrseite, aber dass diese Fernsehwelt zum Beispiel kam in der Wahrnehmung meiner Eltern nie vor. So, und das ist natürlich dadurch auch etwas, was man sich erarbeiten muss. Also ich habe jetzt nicht ein Portfolio von zu Hause mitbekommen, du kannst Fernsehmoderator werden oder du wirst Star-Investor oder du machst Startups. Also es war sehr bodenständig auf eine Weise. Mhm. Also studieren und dann, deswegen musste ich mich da auch freischwimmen. Also ich bin nicht aufgewachsen mit einer Idee, ich kann jetzt irgendwie die Welt erobern. Also das wurde mir so dann eben andererseits auch nicht mitgegeben, sondern am besten, also studieren und dann was lernen und tun, was in der Welt meiner Eltern, also Professor, ja.
Oder und er hat ja auch gut vorgelegt, ne?
Also also Oberstadtdirektor, das sind alles tolle Dinge, die er da gemacht hat, aber natürlich in einer ganz anderen, Welt, als in der ich jetzt unterwegs bin. Das kam, und die kam da nicht vor. Also das musste ich schon, das war die Eigenleistung.
Aber vielleicht ganz gut, ja.
Zu sagen, das musste ich mir auch erarbeiten.
Wir spielen jetzt Björk, und da wir aber überzogen haben, kommt die Erklärung für There's More to Life Than This erst im nächsten Gesprächspart.
Radio 1 Hörbar Brust.
Der Journalist, Sachbuchautor, Schriftsteller, Moderator, Nachrichtensprecher, Podcast-Host Konstantin Schreiber ist heute hier zu Gast. Geboren 1979 in Cuxhaven. Dein Vater, wir haben eben schon kurz über ihn gesprochen, Arno, war vorher auf Norderney, dann in Wilhelmshaven, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, und er war jeweils Oberstadtdirektor. Was ist denn ein Oberstadtdirektor? Was ist das?
Ja, der oberste Verwaltungsbeamte.
Und was ist das?
Also der Stadtmanager, wenn man so möchte. Ne? Also es gibt ja.
Wie steht der zum Bürgermeister?
Naja, man muss dazu sagen, er war der Letzte seiner Art. Also der Oberstadtdirektor wurde mit ihm abgeschafft. Es gab sonst die Trennung, dass der Oberbürgermeister oder Bürgermeister repräsentative Aufgaben wahrgenommen hat und derjenige, also ein bisschen wie Bundespräsident und Bundeskanzler auf einer kommunalen Ebene. So.
Okay.
Der Bürgermeister schneidet die Bänder durch und tauft ein Schiff und er ist halt der Stadtverwaltung, ne, sich mit den Kliniken zusammensetzt, die Finanzierung sichert, Budgets macht, das Ganze halt ja irgendwie managt auf einer kommunalen Ebene.
Ja, verstehe. Du bist Einzelkind?
Ja.
Und deine Mutter, würdest du, ich weiß nicht, ob sie auch gearbeitet hat, was sie gemacht hat, wofür sie sich interessiert. Kannst du uns über sie auch noch so zwei Sätze geben? Denn Arno nimmt ja schon ganz schön viel Platz ein. Der hat einfach, das muss ein unglaublich charismatischer, kluger Mensch sein, dem es auch, der hat auch viele Projekte verwirklicht, ne? Auch also im norddeutschen Raum.
Naja, er war auch sehr viel unterwegs, also durch diese, Gott, jetzt will ich es nicht so kompliziert machen, aber ich habe es ja nun auch von zu Hause aus gelernt, diese Kommunen sind ja bei allen möglichen Sachen mit dabei, ob das jetzt so ein Sparkassen- und Giroverband ist oder Landesbanken oder Städtetage und so weiter. Also es gibt ja so verschiedene Organisationen, wo die einfach beteiligt sind und da war er sehr, sehr aktiv war deswegen viel unterwegs, Hannover, Straßburg und so weiter, also wo diese anderen Organisationen, wo er teilweise im Vorstand und so weiter war, halt sind. Auch viel im Ausland. Wilhelmshaven ist ja ein großer Tiefwasserhafen, so heißt es ja richtig. Und der hat in den 90ern recht früh, als so China sich anfing zu öffnen, zu Tsingtau, das war ja mal eine deutsche Kolonie, wenn man so möchte, in China, da so eine Hafenpartnerschaft organisiert und war deswegen ganz häufig in China. Wir sind auch ein paar Mal mitgefahren, als ich noch zur Schule ging. Das waren sehr intensive Reisen.
Warum sagst du das mit so einem Lachen? Weil da immer ein strammes Programm war und weil das jetzt nicht eine Reise war, die sich ein kleiner Junge möglicherweise gewünscht hat?
Nee, weil das wirklich noch China war, wie man es so ein bisschen klischeehaft, glaube ich, manchmal vor Augen hat. Also ich bin ja danach auch nochmal dort gewesen, wesentlich später, so in den 2000ern in Hongkong und auch in China. Und das ist ja heute alles, wenn man die Bilder auch sieht, Shanghai, Hochhäuser und gigantisch. Und wir sind da, ich glaube, 93 gewesen, da gab es keine Hochhäuser. Also wir sind da gelandet auf einem Flughafen, der war mini, in einer Ankunftshalle, die war aus den 20er Jahren, also wirklich, ja, so ein altes, fast Bauhausstil, würde ich sagen, oder was immer das für eine Architektur war. Es war wirklich klein, es war wirklich arm, es war wirklich bitter, bitter arm. Wir sind dann da auch durch die Altstadt gegangen und man konnte da die Wohnung der Leute so reingucken, weil die Fenster standen alle auf und das war dann ein Raum und da saßen dann 4, 5 Leute. Das gab's alles nicht, was man da heute sieht. Mhm. Und es gab auch fast keine Autos. Sind alle Fahrrad gefahren, ja. Also ein Auto war ein Hingucker. Also entweder zu Fuß mit so Rikschas oder mit so Lastenkarren. Mhm. Und was man da alles gesehen hat. So Leute, die nur 2 Zähne im Mund hatten und damit noch so eine Bierflasche dann geöffnet haben. Also das, ja.
Kein Wunder.
Hat sich mir so eingebrannt. Also. Nein, genau. Wie du mit dem, was war das vorhin, wo du gesagt hast, ja, mit dem Tischtennis spielen. So manche Szenen vergisst man nicht. Also man sitzt da als Kind und guckt da auf einmal, macht einer so eine Bierflasche auf und das Essen natürlich. Also das war hart. Also gerade so die Tiere, die man und auch auf dem Markt, wo wir da gewesen sind, da gab es halt alles.
Ja, nicht drüber sprechen.
Ja, also deswegen, das war so ein Schmunzeln gerade, weil du meintest, oder weil ich ja auch sagte, intensiver Reise. Ich sehe heute häufig dann eben auch Berichte aus China und ich erinnere mich wirklich daran, was, und das ist ja nicht 200 Jahre her, sondern so wie wir damals gesehen haben. Es ist beachtlich.
Ja. Bevor wir das vergessen, noch zu deiner Mutter noch ein, zwei Sätze.
Ja, also eigentlich eine ganz spannende Geschichte, aber auf eine andere Weise. Also meine Mutter ist ja noch in den alten Ostgebieten geboren. Also
in Schlesien oder in Ostpreußen oder?
In Pommern auf der Flucht. So. Und das habe ich aber erst viel, viel später überhaupt erfahren. Weil ich meine, das ist natürlich das ganze Programm gewesen mit Bomben und übers Meer und dann irgendwie ankommen. Also hochtraumatische Dinge, die aber nie eine Rolle spielten. Also auch nie erwähnt worden. Und bis heute auch nicht. Also wenn man sie auch danach fragt.
Wie alt war sie? Also deine Eltern waren, glaube ich, schon für damalige Verhältnisse etwas ältere Eltern. Das genau. Heute ist es eher normal. Genau. Aber damals galt man als späte Eltern. Wenn du sagst, die sind jetzt Ende 80, haben sie dich so um die 40. Also dann, wenn sie beide.
Nee, mein Vater ist 38 geboren, meine Mutter 44. Also die ist ein paar Jahre jünger. Aber ist eben in der Endzeit des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht zur Welt gekommen.
Und wie alt, also was denkst du denn, vielleicht hat deine Mutter auch, also über das Unbewusste oder Unterbewusste können sich jetzt Psychologinnen und Psychologen streiten. Aber weil es kann auch sein, dass ihre aktive Erinnerung aus welchen Gründen auch immer erst sehr viel später einsetzt. Aber so wie du das erzählst und wie du jetzt auch gerade guckst, hast du das Gefühl, dass da einfach ein Thema, dass man da nicht ran wollte möglicherweise.
Ja, beziehungsweise meine Erklärung oder das, was sie dann auch sagt, das ist was anderes. Nee, ich glaube, da ist schon was da, weil es ist ja auch nicht mit 45 vorbei gewesen. Also man kommt dann ja also mit den Vertrieben. Wir kennen ja die Geschichten, sind irgendwo auch im Westen angesiedelt worden. Das war ganz schwierig. Und also bis wirklich das Leben sich normalisiert hat, das war, glaube ich, Jahre später.
Daran also, müssen wir uns auch erinnern. Ne? Also klar, Migration ist ein großes Thema und hat ganz, ganz viele Facetten. Aber die meisten Menschen, die um uns rum sind, haben in irgendeiner Weise eine Fluchtgeschichte hinter sich. Und auch möglicherweise, entweder waren sie die Empfangenen, also so die, ne, oder die Großeltern dann in dem Fall möglicherweise. Denn die Geflüchteten wurden auch da damals nicht gerne gesehen. Ne?
Genau, also es gab, glaube ich, schon Leute, die auch da einen anderen Blick drauf hatten, aber absolut. Es war eine schwierige Situation.
Aber es war nicht selbstverständlich und es gab, war jetzt hier nicht, wir sind ein Volk sondern da gab es auch sehr traumatisierende Erlebnisse, aber auch ganz gut, dass du es nochmal sagst, auf jeden Fall auch sehr herzliche, auch ganz schöne Geschichten gehört, wo so ganz tolle Koexistenzen und dass da Freundschaften und Beziehungen und so weiter.
Aber es gab alles, das ist so der Punkt. Nein, aber das war auch mit meiner Großmutter, das war nie ein Thema. Also ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte immer, meine Mutter kommt irgendwo aus der Gegend von Oldenburg, weil sie da eben zur Schule gegangen ist und so. Und ich wusste es tatsächlich nicht, bis meine Oma dann irgendwann gestorben ist, wir dann Bilder gesehen haben und dann, hier sage ich, das war in der alten Heimat. So, als wir dann die Sachen durchgeschaut haben. Und dann wurde aber auch nie wieder drüber geredet. Und dann irgendwann habe ich sie auch mal so direkt gefragt und weil ich eben dachte, das ist vielleicht auch so ein Trauma oder so. Ja. Und dann sagt sie, das war richtig scheiße und ich habe keine Lust mehr darüber zu reden.
Oh, dann sitzt das wirklich.
Ja. Nee, aber vielleicht wird das nicht so deutlich, aber das kann ich bei mir so nachvollziehen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was entdeckt man von sich in den Eltern drin? Das war eher so gemeint, also ich hab die Wahl, ich kann mich heute mit was Schönem beschäftigen oder ich denke die ganze Zeit noch an was richtig scheiße war.
Also du genau.
Und dann entscheide ich mich auch tendenziell für lieber das, was mir Freude macht und wo ich anschließend mich wohl bei fühle, als einen ganzen Tag über was nachzudenken, was mich eher runterzieht. Und das kann ich deswegen tatsächlich auch nachvollziehen. Ist ja vorbei. Also
es sind
ich kann
sehr,
ganze
sehr
Zeit
unterschiedlich.
Noch,
man genau. muss dazu sagen, es sind sehr unterschiedliche Geschichten natürlich und einige Leute werden auch gar nicht wissen, worauf du anspielst. Und ich bin auch nicht zu 100% sicher, möglicherweise, also wer deine Biografie ein bisschen kennt. Vielleicht versuchen wir, bleiben Sie bitte bei uns. Bitte bleiben Sie jetzt bei uns. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Wir werden das aufdröseln. Wir müssen uns nur beeilen. Und es ist, wie ich gerade merke und auch mit Freude bemerke, dass ich nicht auch nur im Ansatz ein Zehntel von dem eigentlich auf die Art und Weise unterkriege, worüber ich mit dir sprechen wollte, weil ich aber auch merke, dass du dich bei Punkten als ganz interessanter Gesprächspartner erweist und da auch sehr offen bist, wofür ich mich herzlich bei dir bedanken möchte. Das ist nämlich wirklich sehr interessant und auch sehr persönlich, was du da jetzt gerade beschreibst. Lass uns zwischendurch Musik spielen. Wir müssen Björk noch nachholen. Aber nicht jetzt. Erstmal spielen wir jetzt Nancy. Wie wird sie ausgesprochen?
Ajram.
Und das Lied heißt?
Ahzazjdi, glaube ich.
Ne? Und was heißt das?
Ein neues Gefühl.
Ein neues Gefühl. Steht für eine Zeit, in der du als Reporter im Libanon gearbeitet hast.
إحساس جديد قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه.
كونستانتين شرايبر ist heute hier, vielleicht gestern noch bei Ihnen zu Hause auf dem Monitor, wo auch immer, als Nachrichtensprecher. Vielleicht haben Sie sich auch gerade seinen True Crime Podcast angehört oder eines seiner Bücher gelesen. 3 Romane hast du geschrieben und einige Sachbücher. So, deine Eltern haben wir ein bisschen kennengelernt. Geboren wurdest du in Cuxhaven, aufgewachsen in Wilhelmshaven. Du hast als Jugendlicher, das war 1998, ein halbes Jahr bei einer christlichen Familie in Syrien gelebt, in Damaskus. Das waren Bekannte deiner Eltern, die diese Einladung ausgesprochen haben und der du nachgegangen bist. Was hat dich denn da gereizt? Haben deine Eltern sowas gesagt wie, Mensch, Syrien, ja. Deine Freunde fahren nach Dänemark, fahr doch mal nach Syrien.
Nee, gar nicht. Also, nein, das waren diese Bekannten, die da immer gesagt haben, ach, es ist so schön, die Kultur und USA machen alle, komm doch mal zu uns. Und es gibt ja auf Arabisch diesen Ausspruch, Beiti Beituka, mein Haus ist dein Haus. Man lädt ja erstmal alle ein in der Annahme, die kommen sowieso nicht. Ne? Das ist ja so eine andere, das ist ja eine andere Kultur im Vergleich zur Verbindlichkeit bei uns, mit die wir schon gesprochen haben. Da habe ich ja gesagt, na gut, dann komme ich jetzt. Dann kamen sie aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ich weiß bis heute nicht, ob sie wirklich oder wie überrascht sie waren. Und dann bin ich da eines schönen Nachts, weiß ich noch, in Damaskus gelandet. Wusste auch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Man muss ja mal sich auch vor Augen führen, das war eine Welt vor Internet und auch den Informationsmöglichkeiten. Also ich hatte gar nicht groß die Möglichkeiten, mich über Syrien informieren. Ich musste mir ein Buch besorgen. Ja, da gab es dann alle möglichen wissenschaftlichen Analysebücher. Das ist jetzt irgendwie nicht so sexy, wenn man dahin will. Reiseliteratur damals über Syrien. Also ganz, ganz spärlich. Es gab einen Reiseführer, den habe ich mir auch besorgt. Das war aber Syrien und Libanon. Libanon ist ein bisschen touristischer. Da gab es mehr Infos letztlich drüber als über Syrien. Also kurzum, ich hatte gar keine große Idee, wo ich da jetzt hinkomme.
Sprachkenntnisse
null. Null. Leider auch bei der Gastfamilie. Fremdsprachenkenntnisse null. Also die sprachen eben auch nur Arabisch. Leider war gerade falsch, weil das war ja der große
Druck auch einfach.
Genau, ne? Letztlich war es das große Glück, weil dadurch war ich ja unter Zugzwang. Also ich saß da stumm wie ein Fisch ein paar Tage rum, während alle um mich herum irgendwie redeten.
Was heißt Fisch auf Arabisch?
Samak.
Samak.
Während alle da wuselten und dachte eben nach ein paar Tagen, ja gut, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder brichst du das jetzt ab und fährst zurück oder du musst jetzt hier irgendwie klarkommen. Und,
dein erstes Wort war Apfel, habe ich gehört. Ja,
Tefah.
Tefah?
Tefah.
Tefah. Ja. Das ist schon wow. Die ersten zehn Jahre sind die schwierigsten.
Ja, richtig. Ja, genau so ist es.
Ich habe mir sofort aufgeschrieben, nachdem ich jetzt weiß, was Apfel heißt, wollte ich mehr wissen. Pass auf. Kumasa. Kumasa.
Was soll das sein?
Birne.
Ach so.
Nein.
Oh Gott, das ist aber bitte kein Vokabeltest.
Nein, ich wollte nur, ist doch gut, dass so ist. Du musst gar nicht wissen, was Birne auf Arabisch heißt. Aber du wirst wissen, was Banane heißt, nämlich Mousson. Nein, auch nicht?
Ja, Gott, da kommen wir schon in die Grammatik jetzt rein. Jetzt wird es Moussa.
Moussa? Mhm. Was irre ist, weil es wird natürlich in der arabischen Sprache so geschrieben, wie es in der arabischen Sprache geschrieben wird. Aber würde es also M-A-W-Z gar nicht da abzuleiten, wie es ausgesprochen wird.
Ja.
Irre. Also du hast Arabisch gelernt und Bananen weißt du deswegen, weil du später noch nach dem Abitur ein Praktikum gemacht hast in einem ägyptischen Handelskontor. Da ging es, glaube ich, um Im- und Export von Bananen.
Ja, es ist ja wirklich spannend. Wikipedia ist ja wirklich.
Stimmt es nicht?
Doch, es stimmt. Aber ich frage mich, wer das da reingeschrieben hat. Also ich habe mir wirklich meinen Wikipedia-Eintrag nicht selber erarbeitet und es finden sich verschiedenen Stellen, wo ich mich frage, wer war denn das? Also, weil von diesem Praktikum, ich weiß nicht, ob da vier Leute von mitbekommen haben.
Irgendjemand hat es mal gesagt, wahrscheinlich, und dann hat es, also ich, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich mich hier nur durch Wikipedia
ernähre. Nein, das merke ich auch gerade tatsächlich ja schon, gut, das kann Gott ich eindeutig sagen, das nicht, aber das steht da und das stimmt und andere Dinge stehen da nicht, wo ich mir denke, Mensch,
die sind viel wichtiger oder wären viel prägender oder so.
Die waren auch einfach zeitlich wichtiger, aber die finden da gar keinen Niederschlag drin, ja. Das ist schon interessant.
Also du hast in der Zeit Arabisch gelernt, also sicherlich so die Anfänge, also nochmal, man muss sich auch vergegenwärtigen, es ist ja dann nicht nur eine andere Sprache, sondern es ist eben auch noch eine andere Schrift. Ne? Also
wobei das ist das Einfachste.
Ja?
Die Schrift ist wirklich neu, das ist ein Alphabet, das kann man lernen. Nee, das Schwierigste ist letztlich die Grammatik. Auch die Aussprache und das Vokabular, also man braucht so einen Stamm an Vokabeln, ja, aber das ist ja in jeder Sprache, sobald du das hast, kannst du dir andere Dinge auch ein bisschen so erschließen. Aber selbst Araber, selbst Muttersprachler scheitern wirklich an der Grammatik. Also weil die lernen ja meistens auch erst Hocharabisch in der Schule. Es gibt in jedem Land einen anderen Dialekt, der sehr verschieden sein kann von der Standardsprache. Mhm. Und die meisten lernen es in der Schule erst und müssen sich dann auch erst wirklich mit der richtigen Grammatik auseinandersetzen. Das ist richtig schwierig.
Oh, Grammatik, ich wünschte, ich hätte da irgendwie, ich bin da nie besonders gut drin gewesen. Ich wünschte, ich wäre da etwas klüger. Gehst du da so systematisch? Du hast das ganz gut drauf gehabt wahrscheinlich, ne?
Ich habe es ja wirklich nie so gelernt. Also es war ja Learning by Doing und ich habe dann immer fröhlich nachgeplappert und habe ja wirklich auf Sachen gezeigt. Und wenn ich irgendwie trinken will, was muss ich dann sagen? Da hatte ich von Grammatik überhaupt keine Ahnung. Ich habe ja einfach irgendwelche Sätze nachgeredet und kam dann so eher intuitiv dazu. Okay, ich möchte Wasser haben, dann heißt wahrscheinlich, ich möchte
einen Apfel haben,
sowas ähnliches. Ja. Also es hatte mit systematischer Grammatik so wirklich gar nichts zu tun. Das habe ich dann später mir versucht anzueignen. Aber letztlich war das eigentlich ein ziemlich guter Schlüssel zu sagen, man schmeißt einen da einfach rein und du musst schwimmen. Also eben nach einem halben Jahr war ich in der Umgangssprache relativ gut.
Du hast nichtsdestotrotz, also du bist dann ja natürlich zurückgekommen. Es scheint dich interessiert zu haben, aber nicht in dem Maße möglicherweise, dass du dich dann auch entschieden hast, Arabistik oder etwas an der Art zu studieren. Du hast dann Jura studiert, aber vorher müssen wir unbedingt noch zu Björk. Und das kommt so, dass du viel gereist bist mit deinen Eltern. Du hattest diesen Aufenthalt in Syrien und weil, ich glaube, ist es Cuxhaven oder Wilhelmshaven hat eine Partnerschaft mit Island oder isländischen Städten. Das heißt, es gab da auch Schüleraustausch und so. Du weißt, worauf ich anspiele. Niemand hat mir jemals gegenüber gesessen in 23 Jahren und hat mir etwas von einer polnischen Vulkanologin.
Wo hast du das denn gefunden?
Nicht bei Wikipedia, aber.
Ja, offensichtlich nicht.
Aber wie toll. Auch da warst du noch sehr, sehr jung und bist so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen.
Ja, also auch da, es gab eben durch diese Städtepartnerschaft mit Hafnarfjörður.
Oh, noch mal.
Hafnarfjörður.
Toll. Das ist ein toll. Weißt du noch, wie dieser Vulkan hieß?
Eyjafjallajökull.
Wahnsinn.
Aber das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe. Also ich kann überhaupt nicht jetzt isländisch in irgendeiner Weise. Also, aber das, womit ich mich da auseinandergesetzt habe, war die Aussprache. Mhm. Weil als ich eben in dieser isländischen Familie, auch das war eine Gastfamilie, war, da war ich so 13, 14 oder so und auch im Sommer über. Und ich wollte einfach wissen, wie man die Sachen ausspricht. Und da gibt's ja Regeln und das weiß ich noch. Also das habe ich ein bisschen dann drauf gehabt.
Und warum Björk? Wie müssen wir Björk da jetzt einordnen? Also das ist natürlich, Björk steht für Island, ist klar.
Sagen, also
was hast du da erlebt? Also es gab diese polnische Vulkanologin, die Geschichte will ich
sehr hören. Angetriggert und sehr angeteased. Ja, und Island ist ja auch ein sehr sicheres Reiseland. Trotzdem muss man mal sagen, ich war 13 oder 14 und eine herrliche Familie. Ich habe bis heute mit denen Kontakt. Elfa, Ulfa und Gida.
Oh, toll.
Ja, wunderbar. Aber also eben Island, da denkt man auch nicht an irgendwie was Schlimmes. Die haben mich dann auch selbstverständlich mit 13, 14 in einen Bus gesetzt, der mich ins Hochland alleine fuhr, um dann da eben 3-4 Tage alleine zu wandern. Ich glaube, wenn meine Eltern, und die sind eigentlich recht cool, wie gesagt, das aber vorher gewusst hätten, wären die hinten übergefallen. Und so fuhr ich dann eines, also ja, gar kein Problem, setz dich im Bus, der fährt dann 5 Stunden ins Hochland. Dann hast du hier einen Schlafsack und da gibt's eine Hütte und da kannst du schlafen und dann kannst du da rumlaufen und dann kommst du irgendwann zurück.
Hast du da Lebensmittel mitbekommen?
Ja, ja. Ja, das haben sie mir eingepackt. Coco Pops, so hießen die. Mit so einer Schale, okay. Weiß ich noch. Und
wow.
Dann bin ich da los. Und der Bus hielt unterwegs irgendwo nochmal, also mehrfach und dann die letzte Station, da stieg also eine, die stand im Nirgendwo. Ich habe mich auch noch gefragt, wo kommt die jetzt her? Eine große Frau mit so einer blonden Mähne und da waren sowieso nur 4-5 Leute in diesem Riesenbus und setzte sich dann hin. Irgendwann haben wir angefangen miteinander zu reden, dann war das besagte polnische Vulkanologin Berta. Wobei ich erst später rausgefunden habe, es spricht sich Berta aus oder wir verstehen Berta, aber es wird Beata eigentlich geschrieben, aber Berta, ich habe es immer Berta genannt. Und dann war noch ein Isländer dabei, der also mit dem wir uns dann da irgendwie zusammengetan haben zu dritt, der wollte einfach da auch nur wandern. Dann sind wir da rummarschiert. Also irgendwie waren wir dann so eine Dreiergruppe und sie war Vulkanologin, also sie wollte sich da eben auch Steine und sowas angucken und Krater und heiße Quellen. Die hatten auch einen Plan, also die wollten zu bestimmten Punkten hingehen und ich habe mich da einfach ein bisschen dran gehängt. Und das waren so tolle Tage. Ich kam braun gebrannt zurück, wir hatten nur Sonnenschein. Sonnenschein die ganze Zeit, 25 Grad, also man hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt im isländischen Hochland bin.
Ja.
Auf Vulkane, auf Berge, Kraterseen und so weiter, schwimmen in irgendwelchen heißen Quellen. Und ich habe nochmal neu geschaut, ich habe mit Berta so sporadisch noch Kontakt gehabt, aber die ist immer noch in Island. Ist also da jetzt Professorin, inzwischen natürlich, also ich glaube, die ist jetzt über 60 oder so, die war auch ein bisschen älter als ich. Aber das war magisch, das war ganz toll.
Und vor allen Dingen hast du, das klingt so unvoreingenommen, alles in allem. Also ich überlege manchmal und dann gerät man schnell natürlich in den Verdacht und vielleicht ist es auch so dieses, nicht Nostalgie, ich bin überhaupt nicht jemand, gar nicht jemand, der in der Vergangenheit festhält. Ich versuche es nur einander gegenüberzustellen, weil ich von einer jungen Frau gehört habe, die eine ähnliche Reise gemacht hat und die wahnsinnig viel gepostet hat darüber. Und ich denke, ja, das ist jetzt die Zeit, das ist eine andere Übersetzung, auch das ist vielleicht eine andere Grammatik des Lebens, wenn man so will, dass es visueller ist, dass man andere Menschen, auch wildfremde Menschen am Leben teilhaben lässt durch diese Möglichkeiten. Aber das bedeutet eben auch, jedes digitale Gerät ist, nie geht man so ganz. Denn du hast immer diese Verbindung, diese Nabelschnur, du kannst dich immer orten. Du wirst nicht verloren gehen. Also du wirst auch in einem Nationalpark nicht von einem Puma gefressen. Das ist vielleicht die gute Nachricht, weil du dich, weil du um Hilfe rufen kannst.
Vorher kann ich jemanden anrufen. Ja, ja, genau.
Oder du kannst sehen, wo du bist oder ob es eine Schutzhütte gibt oder so. Natürlich hat sowas auch Vorteile, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Reisen, dieses völlig unvoreingenommene Reisen, wo man sich möglicherweise mit ein paar Reiseführern vorher ein paar Punkte markiert hat und weiß, hier müssen wir lang, hier ist eine Landkarte, so, dass das schon nochmal eine andere Art von Intensität hatte, weil man sich mehr mit den Dingen beschäftigen musste.
Ja, das ist interessant, weil du auch gerade Nostalgie sagst, so sehe ich es auch nicht. Aber ich, was ich schon empfinde, ist so eine Art Dankbarkeit, dass ich so erleben durfte. Mhm. Ja, weil ich glaube auch, und ich sträube mich davor, auch insbesondere diese spezielle Reise nochmal zu unternehmen. Also ich fahre jetzt im Sommer mit meiner Tochter nach Island zum Reiten, ja.
Mit deinem Vater?
Nee, der kommt doch nicht mit.
Das war der Plan.
Das war mal der Plan, aber schon Jahre her. Aber ich glaube, er wird sich auch zutrauen. Aber wir sind da wirklich auf so einem, vor allem auf dem Pferdehof. Es geht darum, dass sie reiten will.
Und du reitest auch? Ah, das ist toll. Doch, auf Island. Das ist wirklich toll.
Ja, ja, ich lasse mich da auch drauf ein. Also ich finde das schön. Aber ich kann nicht reiten. Deswegen sage ich.
Deswegen ist es so gut bei die Islanders. Genau. Weißt du, wir haben 5 Gangarten und da ist eine auf jeden Fall dabei. Die ist ganz weich. Da tut nichts weh. Das ist alles gut.
Nee, ich bin da auch offen. Nur ich habe es jetzt nicht gelernt und genau. Aber was wollte ich?
Ich habe dich unterbrochen, das war nicht klug. Du hast gesagt, diese Reise würde ich so nicht nochmal.
Genau. Ich würde da nicht nochmal hinfahren, weil ich da dieses Bild vor Augen habe. Und ich glaube, heute ist das ganz anders. Ich habe da schon mal gesehen, dass da jetzt nicht nur diese Hütte steht, sondern ein riesen Campingplatz ist und angebaut wurde. Und dass man da auf Trails läuft, aber jeder hintereinander und dann. Also es wäre heute, glaube ich, was anderes. Und alle posten und alle machen und es ist super touristisch. Deswegen, glaube ich, werde ich das nicht nochmal machen. Weil ich eher dann die Magie nachträglich kaputt machen würde.
Wir merken das und ich merke das ja auch. Ich komme auch immer wieder in die Situation, in der ich merke, dass Menschen und ich wahrscheinlich auch, wir beschützen unsere Erinnerungen. Das ist einfach so. Und wenn wir das aufmachen und sie mit der Gegenwart verbinden, dann geht da irgendwas raus. Das ist wie so ein Gefäß, das man vielleicht nicht öffnet.
Ja, aber auch ein Schatz. Deswegen, ich sehe das gar nicht nur so negativ, sondern es ist ja was, was ich erleben durfte, was heute vielleicht gar nicht mehr geht. Ja.
Auf jeden Fall. Haken hinter Björk. Jetzt hören wir Toto, Afrika. Und das steht für eine Zeit, in der du als Korrespondent durch Nord- und Zentralafrika gereist bist. Ist das richtig?
Das stimmt, ja.
Dann hören wir das jetzt. Die Hörbar können Sie jederzeit als Podcast noch nachhören. Bei mir sitzt heute der Moderator, Nachrichtensprecher, Journalist, Sachbuchautor, Schriftsteller, Podcast-Host Konstantin Schreiber. Wir sind raus aus Island. Wir sind raus aus Syrien. Wir sind wieder in Deutschland. Wir gehen nach Passau. Da studierst du. Da studierst du Jura. Mhm. Und zwar Speedy Gonzales, kann man dazu nur sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Also von 98 bis 2002 mit dem ersten juristischen Staatsexamen. Kurz der Gedanke, Richter zu werden, was du verworfen hast nach einem Praktikum. Interessant. Sagst du mir dazu 2 Sätze?
Nein, es war kein Liebesstudium, das muss man sagen. Und ich habe an vielen Stellen so ein bisschen mich dann desillusioniert gefühlt und auch Richterjobs, also da denkt man ja an die großen aufsehenerregenden Fälle und die Realität ist meistens irgendwie dann dreimal fahren ohne Fahrerlaubnis oder Kleinkriminalität oder irgendwelche Verwaltungsstreitigkeiten, also das fand ich dann überhaupt nicht sexy und weswegen ich so schnell studiert habe, hatte den einfachen Grund, dass ich auch da überlegt habe, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich breche jetzt hier ab oder ich mache es so schnell, wie es geht, um anschließend was anderes machen zu können. Und ich habe dann mich für die zweite Option entschieden.
Erstmal Controlling in der Bank. War aber auch nicht die richtige Entscheidung, oder?
Nee, genau. Also da bin ich so reingeschlittert. Ich hatte auch während des Studiums schon immer Praktika in Banken gemacht. Und dann haben die mir das angeboten anschließend. NordLB, Norddeutsche Landesbank in London im Controlling. Und da war für mich zum ersten Mal so, dass ich wirklich richtig mir Gedanken um, was möchte ich eigentlich jobmäßig machen.
Und wie kam es denn dann, dieser Flirt mit dem Journalismus? Du hast dann, glaube ich, war Deutsche Welle oder wo?
Nee, davor noch N24. Das war Zufall.
Ach, guck mal.
Das war Zufall. Ich hatte ja nur diese Arabischkenntnisse, die mir bis dahin überhaupt nicht groß geholfen haben für irgendetwas. Und dann brach ja der zweite Golfkrieg aus. Saddam Hussein hatte Kuwait überfallen und die Amis wollten jetzt Saddam dann vertreiben und entmachten. Es war also klar, da kommt was und deswegen hatten Nachrichtensender sich umgeschaut oder dafür aufgestellt. Und N24 suchte jemanden, der Arabisch spricht, aber nach Möglichkeit nicht Araber ist, weil die dachten, das ist für die Unabhängigkeit irgendwie gut. Da gab es damals ganz wenige, heute gibt es da mehr. Und irgendjemand, der da arbeitete, kannte mich. Und so fragte man mich, ob ich da irgendwie als Freier ein paar Monate arbeiten möchte. Und dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde durch Zufall bei N24 damals in Berlin gelandet und fand das ganz toll.
Du hast dann 2004 bis 2006 ein Volontariat bei der Deutschen Welle gemacht. So, dann 2006, Reporter für die libanesische Tageszeitung Daily Star in Beirut. Du hast unter anderem Reportagen über die Hisbollah verfasst, hast internationale Helfer bei der Beseitigung von Landminen begleitet im Südlibanon, Fotoausstellungen in Afrika, Nahost, Europa organisiert und so weiter. Aber du hast dich auch mit Themen beschäftigt, die schon auch wehtun, also die schon auch mit dem existenziellen Leid von Menschen zu tun haben. Eine Reportage aus dem Norden Somalias. Du hast über die Flüchtlingskatastrophe da berichtet oder an der tschadisch-sudanesischen Grenze. Also Das sind alles so Sachen, wo man sagt, als junger Mensch, der gerade auf dem Weg ist, möglicherweise sich zu finden und sich im Leben irgendwie auszukennen, das ist ja schon von vornherein eine ganz schöne Herausforderung.
Das war abenteuerlich. Das war abenteuerlich. Da weiß ich auch nicht, ob ich das so zumindest heute nochmal machen würde, gerade diese Reise nach Somalia. Dass mir das überhaupt jemand genehmigt hat damals, muss ich sagen. Also weil Krisenregionen, Krisengebiete musste man damals separat auch vom Sender irgendwie genehmigen lassen, wenn man da eine Dienstreise, das war ja eine Dienstreise, ich habe da für die dann eine Reportage gemacht. Also weil das war ja, und ist ja noch richtig Kriegsgebiet mit Islamisten, die da, und da sterben ja wirklich Leute. Und das war schlimm. Es gab einen Flug die Woche von Dubai mit Dalu Airlines. Ich fliege eigentlich sehr gerne, aber als ich dieses Fluggerät gesehen habe, dachte ich schon, du meine Güte, ja, würde ich heute nicht mehr einsteigen, einfach weil ich auch Kinder habe. Und dann bin ich da in Hargeisa im Norden Somalias gelandet mit meinem Koffer und wusste, du musst jetzt hier auch eine Woche überleben, weil vorher kommt auch kein Flugzeug. Es gibt ja auch keine Botschaft da, kein Konsulat.
Es gab aber auch wenig Lebensmittel, sowohl für die Menschen, die da leben, als auch für dich.
Habe ich das schon mal,
du bist offenbar gut vorbereitet. Aber ist egal. Ist egal.
Weil es war tatsächlich so, ich hatte diesen einen Koffer dabei und ich hatte damals online irgendwie da ein paar Journalisten, also Einheimische aufgetan, die dann in irgendeiner Weise journalistisch tätig sind für eine Radiostation. Hab mit denen geschrieben und die wollten mich dann auch da abholen und ein bisschen begleiten. Und dann sagte einer oder schrieb einer von denen, ich glaube, es war sogar der Abend vorher, egal was du mitnimmst oder dabei haben willst, vergiss alles, bring nur Essen mit. Und da dachte ich so, okay, das beherzige ich dann lieber. Und dann habe ich da eingepackt Nüsse, Knäckebrot, also alles, weil ich wusste, ich muss eine Woche da irgendwie durchhalten. Ne? Müsli-Riegel, also alles, was eben unverderblich ist für
so heiß ist,
Saft hatte ich auch irgendwie dann, also alles Mögliche da eingepackt und das war auch goldrichtig. Also ich kam dann da an, wurde zu diesem Hotel gebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das Dach war löchrig. Das hatte mit dem Hotel nach unseren Standards überhaupt nichts zu tun. Da war ja auch sonst nie jemand. Das hatte auch nur so ein paar Zimmer. Natürlich überall, also das Bett und Ungeziefer und alles Mögliche. Aber dann kam ich am nächsten Morgen da runter und dann präsentierten die mir da als Frühstück gegrillte Innereien. Ja. Und es gab permanent irgendwie Innereien. Also auch mittags ein Herz gegrillt. Und ich habe dann irgendwann diesen Journalisten da auch gefragt, Mensch, also das ist ja wirklich furchtbar. Also warum immer Fleisch? Ja gut, aber warum denn immer diese Innereien? Und dann sagte er, guck dir mal die Tiere an. Und da war halt nichts dran. Ich habe das dann erst verstanden. Ja, da ist kein Fleisch. Also die haben das nicht gegessen, weil die das so gerne mochten, sondern das war das, was da war.
Und damit warst du ja noch mega privilegiert, dass du das wahrscheinlich überhaupt gekriegt hast, weil du mit oder über Menschen wahrscheinlich, das kann ich mir auch komisch vorstellen, dass du da berichtest über Menschen, die wahrscheinlich schon überlegen, was sie den Tag über essen.
Ja, also für die war das dann eher das Festmahl und ansonsten gab es da so gesäuertes Brot, aber das war auch schwierig, weil es gab ja kaum Weizen. Und dann haben mich diese Journalisten da auch rumgefahren. Aber es war schon wirklich gefährlich.
Auch, das glaube ich.
Ja, da war auch immer eine Maschinengewehr, Maschinenpistole. Hatten die natürlich vorne im Wagen dabei. Es gab überall Checkpoints, wo irgendwelche Warlords oder irgendwelche gefährlichen Leute. Und es war schon häufig so, dass ich überlegt habe, Mensch, das merkt keiner, wenn du hier abgeknallt wirst. Mhm. So.
Aber du hast dich immer wieder auch in Gebiete begeben und in Situationen begeben, in denen es sicherlich nicht ungefährlich war. Ja. Du hattest dann aber eine Zeit lang einen ganz interessanten Job in Ägypten. Du bist dort richtig plakatiert worden. Du warst, also Galileo ist hier so ein bisschen das Wissenschaftsmagazin. Das hat sich über viele Jahre gehalten. Deswegen kann man das wie so eine Marke nennen im Grunde. Und das auf Ägyptisch, das hast du 2011 oder wann ging das so
ungefähr? Genau, 2011 ging das los und dann bis Corona.
Also, bis 2020 warst du, das ist interessant, wie oft, nicht wöchentlich, glaube ich, alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder wie oft wurde das ausgestrahlt?
Ja, das wurde dann aber auch wiederholt, also ich glaube alle 14 Tage eigentlich.
Aber dann bist du, muss ich mir das so vorstellen, du bist dann nach Ägypten geflogen, hattest dich möglicherweise vorher schon mit der Redaktion wahrscheinlich verständigt, welche Themen, wo so, und dann seid ihr durchs Land gereist und habt euch, was weiß ich, Kläranlagen, Brunnen, alles Mögliche angeguckt. Und das hast du dann, naja klar, auf Ägyptisch, du bist der deutschstämmige ägyptische Moderator gewesen, einer Sendung, die extrem erfolgreich auch ist, ne, oder war.
Genau.
Und dann bist du wahrscheinlich auch bei deinen Reisen, denn jetzt kommen wir mal zu den Büchern, die du geschrieben hast, zu den letzten zweien, erkannt worden als der Moderator?
Ja, das sowieso, interessanterweise aber auch häufig in Deutschland. Mhm. Ja, dass wirklich dann irgendwelche arabischstämmigen Menschen zuwinkten, weiß nicht, noch in Düsseldorf einmal, waren da so mehrere, auf der anderen Straßenseite, da war so eine Tramstation, was wollen die denn? Da war ich noch bei NTV, das war weit von Tagesschau entfernt. Das war nichts, was ich da kannte, dass man mich irgendwie wirklich identifiziert als Person. Und die kannten mich aber von ONTV, dem ägyptischen Sender, weil der natürlich via Satellit und online auch Menschen hier erreicht. Mhm. Also das darf man ja nie vergessen. Mhm. Die große arabische Community hier, die gucken natürlich häufig noch ihre einheimischen Sender. Also es ist mir ganz häufig passiert, dass Leute mich dann aufgrund der Sendung, also mindestens genauso häufig, wie ich wegen NTV erkannt wurde, wurde hier wegen der ägyptischen Sendung erkannt.
Und du hast auch sehr viele ägyptische und überhaupt arabische Fans. Und an mir ist es jetzt noch, diese zwei Sätze nachzutragen, in der Hoffnung, dass sich das gut zusammenfassen kann, warum du auch eine Zeit lang in deinem Leben eine Phase hattest, wo es für dich schwierig war und wo du vielleicht einiges hinterfragt hast und wo es dir einfach auch nicht gut ging. Als du, nachdem du die Bücher veröffentlicht hast und es dann dementsprechend so ein Feedback gab. Also du hast dich an bestimmte Themen, weil du dich eben vor Ort, weil du vor Ort gelebt hast, weil du dich mit vielen Themen auseinandergesetzt hast, konntest du nicht nur 2015 dieses Willkommensmagazin sozusagen moderieren, was auch sehr erfolgreich war. Das haben auch viele total gefeiert. Mahaba Ankommen in Deutschland, bei NTV lief das. Dafür hast du auch den Grimme-Preis bekommen 2016. Du hast also 5 Minuten auf Arabisch immer erklärt, die Gepflogenheiten, ne, und was für ein Land kommt ihr, was erwartet euch wahrscheinlich. Du hast vorher Bücher geschrieben, dokumentarische Bücher, Sachbücher, einmal Inside Islam, was in Deutschland Moscheen gepredigt wird, oder auch 1000 Peitschenhiebe, weil ich sage, was ich denke, über die verbotenen Texte eines saudischen Bloggers. Und das hat, das wird jetzt niemanden überraschen, auch viele, nicht nur kritische Stimmen, Kritik ist ja okay, aber auch viele
Hass.
Ja, nennen wir es Hass. Ich wusste jetzt nicht, ob ich es so scharf formulieren kann. Doch, du hast ordentlich Gegenwind bekommen, auch in Form eines tätlichen Angriffs, auch in Form von Drohungen. So, ich weiß, wo sie wohnen und ich weiß ihre Familie und so weiter. Also der absolute Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und das ist ja vielen Leuten auch klar bei bestimmten Themen. Tja, wenn mit Gewalt gedroht wird, das ist schon so eine Sache. Ist man dann mutig und zeigt den Leuten die Stirn oder sagt man sich, das brauche ich alles nicht für mein Leben? Wie auch immer, das ist einfach nur die von mir jetzt formulierte Antwort auf das, weil ich dich da jetzt nicht nochmal durchjagen wollte, was wir vorhin angesprochen haben, wenn man eben in seinem Leben in so einer Situation ist und denkt, okay, konzentriere ich mich jetzt darauf? Schlecht drauf sein?
Ja.
Angst haben? Oder konzentriere ich mich auf das andere?
Wobei ich persönlich ja, ich hatte nicht Angst um mich, das war gar nicht so der Punkt. Also ich bin da, nee, also eigentlich würde ich da mal sagen, könnt euch gehackt legen. Also wir leben hier in einem offenen, freien Land. Also natürlich steht es mir zu publizieren, was ich möchte. Das ist so, die Grenze ist eher da, wo mein Umfeld anfängt, darunter zu leiden und mit reingezogen wird. Also da, glaube ich, da musste ich mir überlegen, wie geht man damit um? Ich selber bin da eigentlich recht. Mir hat auch diese Attacke da, dieser Angriff überhaupt nicht zugesetzt. Mhm. Ich fand manche Reaktionen darauf, insbesondere auch von Journalisten, echt schwierig. Ja,
weil das so klein gemacht wurde oder so? Oder muss sich ja nicht wundern? Oder?
Ja, genau. Also wenn dann eine verantwortliche Person, eine Frau
Na, Uni wahrscheinlich.
Nein, auch in meinem Sender mir anschließend ins Gesicht sagt, na, du hast es doch drauf angelegt.
Wow.
Da denkt man schon krass. Ja. Mm. Also das ist jetzt Jahre her und das ist bis heute so für mich eigentlich, das war der Tiefpunkt. Mm. So. Gab auch andere, ja, das muss man sagen, aber, und das ist eine Person, die für Dokumentationen zuständig ist. Ich kann das gerne mal erzählen. Denke immer, ich habe da ja nichts falsch gemacht. Also, aber das war falsch. Also es kam dann die Frage auf, soll ich eine Doku machen über Meinungsfreiheit? Das hat jemand angeregt im Sender, weil das eben dann so ein wichtiges Thema ist, aber sie war und ist die Verantwortliche dafür. Und sie hat gesagt, nein, du bist ein schlechtes Beispiel für Meinungsfreiheit.
Interessant.
Du bist ein schlechtes Beispiel für Meinungsfreiheit. Habe ich gefragt, wieso? Na, wegen deiner Bücher. Und zu dem Tortenangriff hat sie gesagt, na, du hast es ja drauf angelegt.
Das ist schon echt, das ist schockierend.
Ja, ja.
Okay. Ja. Gut, wir nutzen jetzt die letzten Minuten, um das etwas umzulenken. Du hast dann angefangen, Romane zu schreiben. Du hast einen Roman geschrieben, Die Kandidatin, der auch ein bisschen in der Zukunft spielt und mit der Möglichkeit spielt, ob eine Muslima Bundeskanzlerin werden könnte in diesem Land in einiger Zukunft. Du hast dann ein Ägypten-Krimi geschrieben, Kleopatras Grab.
Ja.
Und jetzt aktuell brandheiß sozusagen den zweiten Teil, wenn man so will. Es ist keine Fortsetzung, es ist ein autonomer Roman, Echnatons Fluch. Und du hast eine, was mich sehr freut und was für einen männlichen Schriftsteller untypisch ist oder jedenfalls nicht selbstverständlich, eine weibliche Ermittlerin in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt, Theodora Costander. Und sie ist schon in ihrem ersten Fall, war sie großen Dingen und geheimen Sachen in Ägypten auf der Spur und ist es jetzt wieder. Wie willst du Echnatons Fluch in zwei Sätzen zusammenfassen und die Hörerinnen und Hörer darauf neugierig machen?
Ja, ich habe ein bisschen das Genre des Ägypten-Krimis etabliert oder bin dabei. Ja, also es geht natürlich um verschiedene Sachen, die ich versuche zu bündeln. Das eine ist so die Atmosphäre, die Geschichte, das Ambiente, auch meine persönlichen Erfahrungen Ägyptens darzustellen, so ein bisschen einen mitzunehmen in dieses aufregende Land. Dann geht es natürlich um eine spannende Geschichte, eine Sekte, die sich an den Ufern des Nil außerhalb der großen Städte angesiedelt hat und Entsagung predigt, aber auch die Gemeinschaft geschlossen hält. Man kommt da nicht so einfach raus. Mhm. Und dann gibt es Todesfälle. Was passiert da in dieser Sekte? Das muss meine Ermittlerin dann, dem geht sie nach. Aber ich finde schon, ist auch immer wichtig, also es geht ja nicht nur um wie eine spannende Geschichte, sondern auch eine andere Ebene. Und das ist in dem Fall für mich die Frage, wo ist die Grenze zwischen dem Heilsamen einer Religion und dem Zerstörerischen? Also Religion kann Menschen stärken, aber sie kann sie auch knebeln und auch ausnutzen. Also wo verläuft diese Grenze?
Und stärken im Sinne der Gemeinschaft. Ne? Also Religion kann ja auch positiv stärken und negativ stärken. So ist es ja nicht. Ne? Sie kann ja auch aus dir einen kleinen, sie kann aus dir einen Märtyrer machen, ja, oder
nee, positiv, genau, im Sinne, genau, von ermächtigen. Ja, ja,
also im positiven, freundlichen, genau, freundschaftlichen Sinne.
Genau, ja. Also Religion hat eine wahnsinnig positive Kraft, die sich ja auch im Übrigen wissenschaftlich nachweisen lässt. Also Menschen, die religiös sind, sind resilienter, leben auch im Durchschnitt länger.
Wenn sie nicht orthodox religiös sind.
Wenn sie, ich weiß gerade nicht, wie das dann mit der Lebenserwartung ist tatsächlich. Nein, aber genau. Wie auch also immer. Das, also es gibt diese auch wirklich messbare positive Kraft von Religion, aber auch das kennen wir ja alle, oder kennen wir zumindest von Erzählungen von Sekten und so weiter, dass sie Menschen auch entmündigen kann.
Oh ja.
Ja.
Oh ja.
Und letztlich ist das auch der Appell, sich mit dieser Frage mal auseinanderzusetzen. Also was ist es in der Religion, was uns kräftigt? Und wo fängt das eigentlich an, dass man dann aber sein eigenes Ich und seine Individualität ablegt?
Wir sind leider schon am Ende dieses Gespräches. Können wir zwei Bücher verlosen?
Unbedingt.
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 Erschienen bei Hoffmann und Campe.
Ja.
Ach verdammt, haben wir eigentlich die Glück- und Unglück-Geschichte noch? Nee. Das haben wir doch, ach so.
Da muss ich nochmal wiederkommen.
Da müssen wir,
nein,
aber
das
vielleicht
nicht.
Müssen wir raus, doch, aber vielleicht müssen wir raus. Was hatten wir denn da versprochen, dass wir noch einen Tipp geben? Da musst du dir jetzt noch überlegen, ja, welchen Tipp du noch geben kannst.
Das war mit Essen, hatten wir gesagt, und weniger schlafen, das macht glücklich.
Aber ich erinnere mich, dir selbst hilft Klavier, also musizieren, Klavier spielen, weil man kann sich, wenn ich das richtig zusammenfasse jetzt in aller Schnelle, man kann sich nur auf eine Sache konzentrieren, entweder auf das Spielen oder auf den Blues, den man hat. Wobei das Wort Blues jetzt ein bisschen missverständlich ist, denn man kann ja auch den Blues spielen. Aber
ja, wobei, also wenn ich jetzt einfach einen Tipp für die Allgemeinheit geben müsste, was macht Menschen immer glücklich und alle glücklich?
Singen, tanzen.
Nee, gar nicht mal. Ich habe ja nur mit Glücksforschern gesprochen und die haben international große Studien durchgeführt, weil sie herausfinden wollten, was Menschen weltweit am glücklichsten macht. Also man hat in allen möglichen Kulturen, Ländern, Kontinenten große Studien angestellt und offen gefragt. Mhm. Das Interessante war, es war überall gleich.
Na?
Die Top 3. Ich fange mal auf Platz 3 war Humor.
Toll.
Ja, aber nur auf Platz 3. Auf Platz 2, und das hat mich fast noch mehr überrascht, weil es nur Platz 2 ist, Familie und Soziales.
Hm.
Wo dann der Wissenschaftler sagt, na, es gibt auch Leute, die macht ihre Familie nicht glücklich.
Ja, ja.
So. Und auf Platz 1 überall ist Natur.
Oh, wie schön.
Also deswegen, und das ist auch nachweisbar, schon wenige Minuten draußen, und es muss nicht der Grand Canyon sein, sondern es kann auch der Park um die Ecke sein, der Baum im Innenhof. Wenige Minuten am Tag sorgen dafür, dass wir nachweislich Glücksbotenstoffe ausschütten.
Toll.
Und das wirkt bei jedem.
Das finde ich sehr, sehr schön. Also, das können Sie aber auch nochmal vertiefen, wenn Sie möchten. Das Buch heißt Glück im Unglück, wie man in Krisenzeiten Resilienz und Optimismus trainieren kann. Das ist 2023 erschienen. Wenn Sie das aktuelle Buch Echnatons Fluch gewinnen möchten, dann beantworten Sie bitte folgende Frage richtig. Von 2017 bis 2020 hat mein heutiger Gast auch ein Medienmagazin moderiert. Wie heißt dieses Medienmagazin? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar mit OE, hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse mit in die E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Wir steigen aus mit Lang Lang oder Coldplay. Du kannst es dir aussuchen.
Lang Lang, bitte.
Gut. La Campanella, Lang Lang, und vielen Dank. Vielen Dank für dieses informative und heitere Gespräch, lieber Konstantin.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.